palagay.
Florian
Kutsche, schönen guten Morgen. Wie geht es dir?
Guten Morgen. Mir geht es sehr gut. Immer wenn ich deine Stimme höre. Und dir?
Oh ja, mir geht es auch sehr gut. Ein wilder, spannender, spektakulärer NFL-Sonntag, wie man ihn sich wünscht, würde ich sagen, oder?
Wahnsinn. Was da schon wieder alles passiert ist. Unglaublich.
Unglaublich. Auf jeden Fall. Ja, bevor wir zum Football kommen, natürlich müssen wir uns austauschen, was diese Woche bei dir los war, bei uns los war. Hast du was erlebt, was deine Woche dominiert hat oder was besonders war in dieser Woche?
Was meine Woche dominiert hat? Große Frage, große Frage. Lass mich kurz drüber nachdenken.
Ich hätte jetzt gefragt,
Spiel den Ball zurück zu dir. Was hast du denn erlebt?
Also ich habe gestern Kevin Müller erlebt.
Mhm.
Ich habe dir ja auch ein Video geschickt. Ich habe dir ein Video noch nicht geschickt. Du hast es aber nicht benutzt, oder? Hast du da schon irgendwie was draus gemacht? Nee, ne?
Nein, ich habe da nichts draus gemacht. Ich wusste gar nicht, ich dachte, das hättest du mir privat geschickt.
Nö, das hättest du schon irgendwie. Ich dachte, ich weiß ja gar nicht, ja, wenn du das nächste Mal mit ihm zusammen, vielleicht kannst du es ja irgendwann mal benutzen für den Zirkus. Oder?
Er ist großartig. Also, falls ihr euch jetzt fragt, von wem reden die denn da? Also, Kevin Müller.
Ist nicht der neue Kicker in der NFL.
Ja.
Obwohl sie eingebrochen könnten.
Torwart beim ersten FC Heidenheim, mit dem mache ich ja jetzt seit neuestem den Football-Zirkus zusammen. Großer NFL-Fan, großer Seahawks-Fan, großer USA-Fan. Also der ist richtig hyped, was die NFL und American Football angeht und hat auch richtig Ahnung. Und mit dem habe ich mich getroffen am Freitagabend im Teamhotel auch. Habe ich dir das erzählt, Flo? Weiß ich
ja
gar nicht.
Also ich habe zumindest.
Also wir haben uns endlich mal in live getroffen, weil Heidenheim nächsten Tag ja beim HSV gespielt hat. Das war sehr schön. Wir haben auch Fotos gemacht, die kommen aber erst im Laufe der Woche oder am Freitag oder so. Und jetzt gibt's offenbar ja auch ein Video und noch ein Video. Was ist denn das zweite Video?
Das zweite Video ist, wie er in der Halbzeit, er ist ja nicht mehr Starting, wie man jetzt in NFL-Deutsch sagen würde, Starting-Torwart. Bei Heidenheim, er ist ja auf der Bank im Moment. Und in der Halbzeit hat er, also mich würde interessieren, du musst ihn mal zu seinem Musikgeschmack fragen, weil er hat in der Halbzeit zur Stadionmusik abgedanced auf jeden Fall. Unbeobachtet gefühlt, denke ich mal. Aber Kaiser hat natürlich draufgehalten. Und jetzt würde ich gerne wissen, erstens, was ist die Musik, die er hört? Zweitens, könnte das Video schlecht ankommen als bei den Fußballfans, weil das so wirkt natürlich, ja, als hätte er eine gute Zeit in der Halbzeit sozusagen und wäre nicht unbedingt fokussiert auf das Spiel. Aber ich meine, er ist Ersatztorwart, es war in der Halbzeit und was soll sein? Aber man weiß ja nie. Es wird ja aus einer Mücke oft ein Elefant gemacht.
Okay. Und trotzdem erzählst du die Geschichte hier jetzt Millionen Hörern.
Millionen Hörern, ja. Die Football-Fans haben ja nichts mit Fußball zu tun.
Gut, schickst mir das Video mal, ich spreche ihn mal drauf an.
Ich spreche ihn mal drauf an, ja. Gut, hast du jetzt Sorge, dass ich, also mich würde es jetzt interessieren, also hättest du jetzt das Gefühl, wir müssten diese Geschichte rausschneiden, die ich jetzt gerade erzählt habe?
Nein. Florian, wir sind ein transparenter Podcast, hier wird gar nichts rausgeschnitten.
Okay, na gut. Ich hatte gerade kurz das Gefühl, du warst so zögernd irgendwie. Nein? Nein.
Nein.
Okay, sehr gut. Dann, ja, ich hätte jetzt gedacht, du sagst was zu der Einschulung deines Kindes, aber das möchtest du wahrscheinlich auch nicht der Öffentlichkeit preisgeben.
Das ist ja auch schon lange her.
Den Elternabend, den ersten Elternabend, das wollte ich eigentlich sagen.
Ach so, ja, der war sehr schön.
Wozu gibt's eigentlich Elternabende, wenn eigentlich jedes Elternteil danach immer sagt, oh Gott, Eltern, oder davor, oh Gott, Elternabend. Warum macht man dann eigentlich noch Elternabende? Was nimmt man davon mit? Also hast du irgendwas Inhaltliches, Wichtiges mitgenommen?
Ja, das war alles total wichtig. Das war ja auch der Kickoff quasi, das war schon alles wichtig. Na, aber ich glaube, man hat auch gute Zeiten bei den Elternabenden, wenn die anderen Eltern alle nett sind.
Na gut. Vielleicht ist das auch nur so ein Vorurteil von mir. Also ich war kein großer Elternabend-Fan. Aber ich kann mich auch an meinen letzten nicht mehr wirklich erinnern.
Du sprichst aber auch ungern mit fremden Menschen, das muss man dazu sagen.
Das kommt auch dazu, ja. Und ich mag es auch nicht, wenn fremde Menschen sprechen über Dinge, die keinen interessieren, sagen wir es mal so.
Gott, oh Gott. Du bist ja schwer in Form heute Abend.
Ja.
Wahnsinn.
Heute Morgen.
Ja,
es ist schon die Schlaflosigkeit. Ja, dann möchtest du nicht so viel davon erzählen, dann gebe ich dir diesen Punkt, dann quatschen wir jetzt auch nicht so lange drumherum, sondern starten gleich rein. Es war ja auf jeden Fall wild was los an diesem Sonntag. Ja, eigentlich schon vor den Spielen über die Woche war schon klar, diverse Quarterbacks sind verletzt, JJ McCarthy verletzt, Joe Burrow verletzt, Tom Brady, Jaden Daniels verletzt. Ja, ich hatte mir noch was anderes aufgeschrieben hier in der Liste, Tom Brady, das Thema wollte ich eigentlich auch noch ansprechen, aber das lasse ich jetzt mal weg. Da gab es ja in der Woche auch viel Diskussion darüber, ob...
Darüber sprechen wir im Zirkus am Freitag.
Über die Tom Brady Conflict of Interest Situation sozusagen?
Ja, ja.
Okay.
Freitag im Zirkus.
Im Zirkus, also sehr gut, dann brauchen wir heute nicht darüber reden. Jaden Daniels verletzt, Brock Purdy verletzt. Also schon in Woche 3 fallen diverse Starting Quarterbacks aus. Und in einem Fall, das hat sich heute auch gezeigt, also wenn die Bengals jetzt nicht zum Hörer greifen und die Atlanta Falcons anrufen, wobei, wenn man sich das Ergebnis der Falcons ansieht, dann sind die vielleicht gar nicht mehr gewillt, Kirk Cousins abzugeben. Aber lass uns doch anfangen, Vikings, Bengals. Die Bengals müssen irgendwas tun, oder?
Die Bengals müssen auf jeden Fall irgendwas tun, ja. Also 48-10 ist das Spiel ja ausgegangen bei den Vikings. Also das ist ja ein Desaster für die Bengals. Also eine haushohe Niederlage. Jake Browning hat auch nicht viel gerissen. Ein Touchdown-Pass, zwei Interception, 19 von 27 Bällen hat er gefangen. Also die Statistiken klingen jetzt nicht ganz so dramatisch wie dieses Ergebnis. Die Defense war halt wieder schlecht. Aber also so in Spiel 1 nach Joe Burrow quasi, der dir 3 Monate fehlt, so ein Downer, das ist natürlich für die Moral auch ganz schlecht. Warum holen die denn nicht Jameis Winston eigentlich von den Giants? Das würde ich feiern. Der ist da ja nur die Nummer 3. Und der spektakulär und Jameis Winston mit Jamar Chase und T. Higgins würde ich feiern. Und die Giants können doch bestimmt auch noch irgendwie, weiß ich nicht, einen 6. oder 7. Runden-Pick für den gut gebrauchen. Die sammeln ja eh.
Ja, also egal wen, ich würde auf jeden Fall sagen, die Bengals müssen zum Hörer greifen, wenn sie im Dezember nicht bei 2-10 oder so stehen wollen, bevor dann Joe Burrow vielleicht zurückkommt. Also, weil das sah wirklich hart aus. Man muss natürlich sagen, die Vikings Defense ist jetzt auch kein Zuckerschlecken, aber insgesamt 5 Turnovers der Bengals, nur 12 First Downs, also 3 von 11 bei Third Down. Also das war heute eine richtige Abfuhr, obwohl sie Time of Possession, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, fast pari sind in dem Spiel. Aber das gab auf jeden Fall richtig auf die Mütze heute. Und auf der anderen Seite sieht man, wie gut es sein kann, einen erfahrenen Backup-Quarterback zu haben, den Carson Wentz hat. Im 6. Jahr in Folge einen Start für ein verschiedenes Team gemacht, was, glaube ich, NFL-Rekord ist. Also der hat jetzt die letzten 6 Jahre so ein bisschen der Journeyman im Moment. Aber er kommt immer zu seinem Start und heute hat er performt, könnte man
meinst
sagen.
Meinst du, Carson Wentz ist sowas wie der Steffen Baumgart der NFL? Weil ich habe heute im Zuge dieser Red Zone, da hat irgendjemand gesagt, dass Carson Wentz schon als jugendlicher Fan der Minnesota Vikings war. Das war so seine Mannschaft,
ja,
das
genau.
Wusste ich gar nicht. Und das ist so ein bisschen wie Steffen Baumgart, oder? Der ja dann auch zum HSV kam. Ja, ich habe früher schon in der HSV-Bettwäsche geschlafen. Vorher war er bei Köln, das war ja auch schon immer seine Herzensangelegenheit. Jetzt ist er bei Union, auch der auch Bettwäsche von. Wirkt so, als wenn Carson Wentz jetzt auch auf dem Trip ist. Aber wahrscheinlich war er tatsächlich früher Vikings-Fan. Wusstest du das?
Nee, wusste ich auch nicht. Also es kommt ja da wohl aus der Gegend und ja, sein jugendliches Herz hat für die Vikings geschlagen, könnte man sagen. Ja, also, keine Ahnung. Ne? Ich habe kurz mal so gedacht, was wäre das jetzt für eine Geschichte? Und damals bei den Eagles hat er ja eine super Saison gespielt, bis er sich verletzt hat. Und dann hat am Ende jemand anders, wir wissen alle, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, dir fällt er natürlich sofort ein. Wie heißt er denn?
Nick Foles.
Big Dick Nick Foles, oder wie war sein Spitzname noch?
Ja, so, genau so.
Ja, genau. Der hat natürlich dann die Eagles damals zum Super Bowl-Sieg geführt, was am Ende für Carson Wentz natürlich bitter war, der danach auch nicht mehr so wirklich ja seinen Weg gefunden hat bei den Eagles und auch noch dann danach, wie gesagt, habe ich schon angesprochen. So zum Journeyman würde, wenn der jetzt bei den Vikings, ich weiß nicht, wie lange JJ McCarthy ausfällt, aber der sah ja auch in seinem letzten Spiel gar nicht so gut aus, wenn Carson jetzt noch 2-3 Spiele kriegt, McCarthy verletzt ist und die da weiter so performen, dann bin ich mal gespannt, ob
Carson vor allem also nicht drin bleibt. So das Duell zweier Teams, die erstmal diesen Quarterback-Verletzungsschock wegstecken mussten. Über die Bengals haben wir gerade gesprochen, da ist es doll nach hinten losgegangen. Und für die Vikings, die ja auch auf Aaron Jones verzichten mussten, also auf der Starting Running Back ist ja auf IAA, glaube ich, sogar, haben das gut kompensiert. Also Wentz hat ein gutes Spiel gemacht, Jordan Mason als Vertretung von Aaron Jones hat ein gutes Spiel gemacht. Also die haben jetzt so im Spiel 1 nach der wochenlangen Verletzung ihres Starting Quarterbacks Selbstvertrauen gesammelt, auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Weil die haben ja zuletzt gegen die Falcons gespielt und da sahen sie ja ganz übel aus. Also noch mit McCarthy, da haben sie ja nur 6 Punkte gemacht.
Genau. Jordan Mason auf jeden Fall eine gute Verpflichtung von den 49ers gewesen. 16 für 116 heute. Also der hat auf jeden Fall 2 Touchdowns. Also der hat gut abgeliefert. Auf der anderen Seite, das Laufspiel der Bengals, das war auch schon in den ersten 2 Spielen, wo Burrow noch am Start war, nicht wirklich vorhanden und auch in diesem Spiel insgesamt nur 43 Yards verteilt auf 5 Leute. Also die haben auch nicht wirklich ein gutes Laufspiel. Das hatten sie auch in den ersten 2 Spielen, wie gesagt, nicht. Also da funktioniert einiges nicht und ich bin mal gespannt. Also auch wenn sie jetzt 2-1 sind und vorher 2-0 waren, ich bin mal sehen, wie lange Zac Taylor, wenn sie nichts tun jetzt, was den Quarterback angeht, war ja auch einer der Trainer, der gefühlt auf einem warmen Sitz zumindest sitzt, in dieser Saison endlich mal wieder was reißen muss. Also das wird spannend, was da bei den Bengals abgeht. Ein Spieler müssen wir, ja?
Ja, wir müssen auf jeden Fall noch Isaiah Rodgers.
Ja, den wollte ich gerade anmoderieren.
Erwähnen. Aber bitte. Ein Spieler, guck mal, wir ticken gleich.
Ein Spieler, den wir unbedingt erwähnen müssen, wollte ich sagen. Isaiah Rodgers, vor der Saison von den Eagles verpflichtet für die Minnesota Vikings und der Mann hat heute richtig abgeliefert. Bitte, Kutsche.
Ja, er hat einmal Jake Browning intercepted für einen Pick 6 und dann hat er noch einen Fumble recovered und hat daraus auch einen Touchdown gemacht. 2 Touchdowns
und hat
in
noch
dieser
einen
Art und Weise.
Created, ne?
Also genau, aber Touchdowns gab es 2 von einem Defensivspieler in der Historie der Vikings noch nie.
Ja. Und danach hat er noch einen Fumble, wie gesagt, geforced. Also der hatte auf jeden Fall den Tag seines Lebens gefühlt, zumindest bei den Vikings. 34-3 stand zur Halbzeit, am Ende 48-10. Also das war schon zur Halbzeit zu Ende das Spiel, könnte man sagen, weil da auch nichts drauf hindeutete bei den Bengals, was noch hätte für eine Wende sorgen können, würde ich mal sagen.
Würden dich deine Eltern da eigentlich verstehen, wenn du so mit ihnen redest? Also keine Ahnung, deine Mutter macht irgendwas und dann sagst du, ey Mama, das hast du aber auch echt geforst. Das wirst du nicht verstehen, oder?
Ist jetzt zu viel Denglisch, wolltest du mich da...
überhaupt nicht. Ach so. Frag dich nur einfach.
Ich weiß nicht,
wie modern deine Eltern...
Wahrscheinlich nicht. Nee. Hast du recht. Ja, das war ein Blowout. Davon gab es heute noch ein anderes, das sogar zu 0. Lass uns das mal gleich abfrühstücken. Die Panthers überraschenderweise schlagen die Falcons 30-0. Was hat das mit dir gemacht?
Ja, also das ist auch so eine Kategorie Spiel, die hat keiner kommen sehen, glaube ich. Also 30-0, weil die Panthers sahen ja in den ersten 2 Spielen echt nicht gut aus. Und diese Hoffnung nach dem guten Schlussviertel, nenne ich es mal, der vergangenen Saison, also eine guten Leistung von Bryce Young zum Ende der vergangenen Saison, war man ja enttäuscht, dass er irgendwie diese gute Form nicht konservieren konnte in die neue Saison. Und heute schlagen sie dann einfach mal die Falcons zu 0 und Bryce Young macht kein spektakuläres Spiel, stört jetzt aber auch nicht weiter. Also er hat einen Touchdown selbst erlaufen, aber keinen geworfen. Die Panthers Defense sah auch stark aus und bei den Falcons ging auf der anderen Seite gar nichts. Also Michael Penix mit 2 Interception. Dann haben sie ja auch andauernd noch, ich glaube einmal auch auf jeden Fall auf dem Boden einen Fumble verloren und machen einfach gar keinen Punkt. Also zwischendurch dachte ich, eigentlich müsste man jetzt schon nach Kirk Cousins rufen, so ungefähr, oder?
Der kam ja dann am Ende auch rein, hat dann durfte nochmal eine Serie spielen. Vielleicht wollten sie ihn nochmal ins Schaufenster stellen und sagen, hey, hier, guck mal, den gibt's auch noch. Falls ihn jemand haben will. Oder vielleicht wollten sie ihm auch mal noch ein bisschen Zeit geben, ein bisschen Wettkampfpraxis, damit er nächste Woche dann starten kann. Also keine Ahnung, die Falcons haben ja schon das erste Spiel sehr knapp verloren gegen die Bucks. Also die hätten theoretisch 2-0 sein können. Und dann hätte man wirklich das hier heute überhaupt nicht erwartet. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, also du hast eben gesagt, die Falcons, die Panthers haben im letzten Viertel der letzten Saison, ich dachte, du beziehst dich auf letzte Woche, weil ich fand, das war da schon so ein bisschen so ein Kickstart. Doch, weil sie, die lagen 5 Minuten vor Schluss, ich glaube 27, ich weiß es nicht mehr genau, 10 hinten gegen die Cardinals und haben in den letzten 5 Minuten mit Onside-Kick und allem drum und dran noch fast für die Sensation gesorgt und das Spiel gedreht. Also die sind da irgendwie ins Laufen gekommen und gefühlt haben sie das heute, das Momentum zumindest mit in dieses Spiel genommen und einfach die Falcons komplett, ja, ist jetzt die Frage, waren die Falcons selber so schlecht? Wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Du hast es schon mit angesprochen, 2 Interceptions, 1 Pick 6, 1 Lost Fumble, 2 Missed Forced, also keine 2 vierte Downs nicht hingekriegt. Und dann noch dazu, und das war auch so ein bisschen das, was ich so verfolgt habe im Internet, viele haben sich gefreut, also dass das Karma zugeschlagen hat, weil die haben ja Young Ho Ko rausgeschmissen und der neue Kicker Romo hat gleich seine ersten 2 Field Goals verballert. Und ja, das war so ein bisschen der Startschuss in dieses Spiel und so hat sich das dann am Ende durch alle Teamteile gezogen und es gab ein Blowout auf jeden Fall.
Durch alle Instanzen. Michael Penix hat ja 36 Mal versucht, den Ball zu werfen und nur die Hälfte ist angekommen. Ja. 18 von 36, das ist natürlich eine harte Statistik.
Ja. Hast du eigentlich, ich muss kurz einmal fragen, Kopfhörer drin oder hast du das Telefon so?
Nee, ich habe Kopfhörer drin. Okay. Hört man das nicht?
Doch, aber manchmal pumpt es so irgendwie so ein bisschen. Egal, also wirst du so lauter und leiser.
Ich mache nebenbei Sport.
Ach so, was machst du denn?
Ja. Ich pump. Ich
das muss ich auch, okay, da gibst du mir jetzt eine Vorlage, die muss ich natürlich nochmal aufgreifen. Also ich kenne dich als jemanden, der, also seit ich dich kenne, ich weiß, dass du früher mal Tennis gespielt hast, Sport verabscheut eigentlich. Also zumindest.
Das stimmt nicht.
Na, aber zumindest in die Richtung, würde ich sagen, um einen Fitnesslevel zu erreichen, oder? Also du, also vielleicht Spaß haben, aber der Gedanke der Fitness ist nicht so dein Thema, oder?
Nein. Nein, das treibt mich tatsächlich nicht an. Ich habe einfach keine Gelegenheit gehabt, lange Sport zu machen. Und dass ich jetzt so ein
aber jetzt spielst du ja Paddle.
Astralkörper hab, das turnt mich, also das spornt mich nicht an.
Aber jetzt spielst du ja Paddle. Also
jetzt spiel ich Paddle.
Wie manche Leute sagen, und man dann 700 Zuschriften bekommt, weil das nicht richtig ausgesprochen ist. Ja.
Ich bin großer Fan.
Okay.
Wir haben immer noch nicht gespielt.
Nee, wir haben immer noch nicht gespielt. Das müssen wir jetzt mal hinkriegen. Spielst du auch immer in Hummelsbüttel oder wo spielst du?
Nee, ich spiele in Halstenbek.
In Halstenbek? Okay. Ja. Na gut. Muss ich mal meinen Sohn fragen. Der kennt die Anlage bestimmt auch. Der ist auch
bei den Paddle-Amigos.
Der ist auch großer Paddle-Spieler. Bei den Paddle-Amigos. Okay.
Bei den Paddle-Amigos. Weißt du Bescheid?
Trinkt man da nach. Es klingt jetzt so, als würde man da kurze trinken, während man Paddle spielt. Nein?
Nein, so ist es nicht.
Okay.
Das ist total ernst.
Okay, ist total ernst.
Ja.
Dann lass uns mal weitermachen. Auch ein Blowout, auch wenn es nicht ganz so krass war am Ende vom, also Endergebnis Colts, Titans 41-20. Der Daniel Jones Hype Train, der Colts Hype Train fährt weiter und ist nicht zu stoppen.
Zumindest nicht von den Titans. Muss man festhalten. Naja, also ich finde, dass die Colts dieses Spiel gewinnen, das finde ich jetzt nicht überraschend. Also ich glaube, ganz viele haben wahrscheinlich auf die Colts in diesem Spiel gesetzt. Dass die Colts jetzt 3-0 in der Division stehen, und ich spoiler ganz kurz, und die Texans bei 0-3. Also diese beiden Mannschaften nach 3 Spieltagen quasi schon 6 Siege trennen, wenn du so willst. Also dass die Texans der Musik so unfassbar hinterherlaufen und die Colts da vorne sind, das finde ich schon krass. Also das finde ich echt eine mega Überraschung. Also dass nach 3 Spieltagen die Colts ganz oben stehen und die Texans ganz unten, das ist, finde ich, die große Überraschung. Aber die sehen gut aus. Also Daniel Jones spielt da seinen Hut einfach weiter runter. Die Defense macht Laune. Also das ist offenbar ein gutes Team. Das hätte man so gar nicht erwartet.
Jonathan Taylor ist immer noch Jonathan Taylor mit 3 Touchdowns. Über 100 Yards heute auch wieder. Also die haben schon echt eine, wie gesagt, wir wollen die Kirche im Dorf laufen, das waren die Titans, die sind 0-3. Aber die Colts 3-0, also da kann man schon mal den Hut ziehen.
Imaginären.
Ja.
Nee, du trägst ja sogar Caps. Naja, also ich will jetzt die Leistung der Colts nicht schmälern. Sie hatten jetzt nicht so die ganz starken Gegner bisher, muss man, finde ich, sagen. Als nächstes müssen sie zu den Rams. Also da sehen wir dann mal, wie stark die Colts wirklich sind.
Ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, die Broncos waren jetzt auch kein schlechter Gegner, den sie dann dazwischen mal hatten. Den haben sie auch wenn es in der letzten Sekunde und mit Hilfe der Broncos war letzte Woche. Aber sie haben es halt geschafft und sind 3-0. War Daniel Jones in seiner Karriere schon mal 3-0? Das ist natürlich jetzt mal eine gute Frage. Kann man sich eigentlich nicht vorstellen.
Also nee, dadurch, dass er vorher bei den Giants war, ist das recht unwahrscheinlich.
Erwähnen muss man noch, dass der Kicker Schrader von den Colts seinen ersten Kick versemmelt hat, also auf jeden Fall in dieser Saison, ich glaube, rückdatiert in die letzte Saison auch schon einige Spiele ohne Fehlschuss. Also der hat jetzt dann mal verschossen. Sowieso heute hätte man als Überschrift auch drüber hängen können, kein Tag für Kicker. Da kommen wir sicherlich später noch dazu. Und dann auch Joey Sly, der sonst eigentlich bei den Titans relativ verlässlich ist, hat er auch den einen oder anderen Fehlschuss heute. Also ja.
Was für die Titans halt echt scheiße ist, ist, dass diese Verbindung Cam Ward, Calvin Ridley überhaupt nicht funktioniert. Das war letztes Wochenende schon so. Das war heute auch wieder so. Also Ridley wurde 7-mal angeworfen, hat nur einen Ball gefangen. Und das war ja so die große Hoffnung, dass die beiden harmonieren. Und es hieß ja immer, Calvin Ridley ist der Nummer 1 Receiver der Titans. Und wenn das aber nicht funktioniert, dann ist das natürlich irgendwie bitter für so eine Mannschaft und letztlich ja auch bitter für Cam Ward, dass er jetzt mit 0-3 in die Saison startet. War jetzt abzusehen, keine Frage, aber ist schon so ein kleiner Upturner, würde ich sagen.
Das stimmt. Auch geil fand ich die Statistik. Nach dem 20. Drive in dieser Saison haben die Colts zum ersten Mal gepuntet. Also in diesem Spiel hatten sie ihren allerersten Punt der Saison. Spricht auch für die Offense.
Und der Punt war richtig geil. Der ging bis an die 10-Yard-Line. Also, das war ein richtig geiler Punt. Wir haben offenbar auch noch einen guten Punter.
Die haben auch noch einen guten Punter. Also was soll noch passieren? Gut, dann gucke ich nochmal weiter. Haben wir noch einen Blowout? Ja, könnte man sagen. Lass uns die Commanders und die Raiders da noch mit reinschmeißen.
Darf ich mich ganz kurz einmischen?
Ja.
Ist dein Format, aber macht es nicht Sinn, jetzt über die Texans
zu reden? Möchtest du über die Texans reden? Ja, genau.
Dann
bleiben wir in der Division. Lass uns Folgendes machen. Ich wollte dir eigentlich zu Anfang die Frage stellen, aber ich stelle sie dir jetzt. Du hast ja schon vorweggenommen, dass die Texans verloren haben und 0 und 3 sind. Wenn man spricht ja im Sport oft von so Must-Win-Games sozusagen, weißt du? Das waren Must-Win-Games für die Texans, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem haben sie die letzten 7 Spiele bei den Jaguars alle gewonnen. Also, I own you, könnte CJ Stroud auch gesagt haben. Der hat jetzt noch nicht so oft da gewonnen, aber. Also, die Texans, das Jaguars Stadium ist eigentlich Texans Territory gewesen. Und sie mussten gewinnen, sehe ich ganz genauso. Haben sie aber nicht. Edgy Badge.
Da höre ich einen feixenden Kutsche raus. Einen feixenden Jaguars-Fan höre ich da.
Ja, schon ein bisschen.
Was feigst du denn da zusammen? Trevor Lawrence, das war schon wieder so unterirdisch, fand ich.
Absolut. Aber so eine Spiele verlieren die Jaguars halt normalerweise. Sie führen länger, dann passiert irgendeine Interception oder ein dummer Ballverlust und am Ende machen sie lange Gesichter. Heute war es mal nicht so. Das freut mich ein bisschen.
Ja, man muss sagen, die Defense ist ja sowieso eigentlich das Prunkstück. Ich glaube, das war das 8. Turnover dieses Jahr, glaube ich, ne? Oder in dieser Saison schon.
Sie haben jetzt schon mehr Interception als in der gesamten letzten Saison.
Ja, also und...
Das ist nicht Saxon-Will, sondern Interception-Will. Könnten wir auch als T-Shirt rausbringen.
17-10 ist das Spiel übrigens ausgegangen. Ich glaube, das haben wir noch nicht erwähnt. Oder hattest du es eben schon gesagt?
Nee, habe ich nicht. Das ist dir überlassen, hier die Ergebnisse zu präsentieren.
Ja, also man muss auch sagen, die Texans sind es wahrscheinlich auch geblieben, waren vor diesem Spiel das lowest scoring Team in der NFL, also das Team mit den wenigsten Punkten. Das kann ich mir jetzt bei 10 erzählten Punkten heute nicht vorstellen, dass sich das großartig geändert hat. Also die haben wirklich ein Problem, Punkte zu machen. Sie waren drauf und dran, das Ding ja in Führung zu gehen oder sich zumindest eine Führung zu holen, die am Ende hätte reichen können, aber auch da immer wieder selber und dann die Defense der Jaguars, also Nico Collins hatte ein Fumble am Ende, der dann den Jaguars wieder den Ball gegeben hat, mit dem die dann den Touchdown gemacht haben zum Sieg. Also das ist schon, man muss die Defense auf jeden Fall herausheben und bei den Texans klappt wirklich offensiv nicht viel.
Sehr wenig sogar. Also sehr wenig. CJ Stroud wieder nur knapp über 200 Yards. Die O-Line ist halt weiterhin eine Baustelle.
Ja.
Also das habe ich eben schon gesagt. Also,
drei Turnover im vierten Viertel alleine. Also
eine der Überraschungen, dass die Texans so schlecht sind.
So kannst du ein Spiel, so gewinnst du halt auch kein Spiel, auch wenn der Gegner nur 17 Punkte macht. Also.
Ja. Aber ich habe eben bei Michael Penix ja gesagt, von seinen 36 Pässen hat er nur die Hälfte angebracht. Das muss man ehrlicherweise auch zu Trevor Lawrence sagen. Der hat auch von seinen 40 Pässen nur 20 angebracht. Auch wieder so eine Interception geleistet. Der ist es nicht, Flo. Er ist es einfach nicht. Das muss man konstatieren jetzt.
Der ist es nicht? Entschuldigung.
Ist es nicht. Trevor Lawrence ist es nicht. Das ist nicht der geile Überflieger, für den er mal gehalten wurde. Am College und in der Highschool. Also auch jetzt mit seinem dritten Headcoach. Macht er keinen weiteren Schritt irgendwie.
Nee, ne? Und man hat manchmal das Gefühl, also mir fällt jetzt gerade keine Situation ein, aber ich weiß, sie gab es. Also auch diese Interception war irgendwie so ein, wie heißt das immer so schön, ill-advised, also so ein Wurf irgendwo hin. Gefühl, also mir fehlt da die Konstanz oder die Ruhe. Also manchmal denke ich irgendwie, dann wirft der Bälle, die müssen noch gar nicht sein. Und versucht das so zu forcieren irgendwie. Aber ja, so handelt er sich dann immer noch solche Interceptions oder schlechte Pässe ein. Also, naja, wir können gespannt sein. Aber ihr steht jetzt 2-1. Also von daher.
Ja. San Francisco, wir kommen.
San Francisco, wir kommen, genau. Dann lassen wir es mal dabei. Wir haben gelernt, Jacksonville heißt jetzt nicht Saxonville, sondern Interception will. Und dann gucken wir mal, wie das weiterläuft nächste Woche. Gegen wen spielt er nächste Woche? Hast du es drauf?
Ja, natürlich. Auf jeden Fall. Ja, warte, mir fällt es gleich ein.
Muss man noch Zeit kaufen?
Ja. Warte, mir fällt es gleich ein.
49ers. Du hast gerade schon gesagt, San Francisco, wir kommen. Also das ist nämlich nächste Woche.
Wir kommen.
Ja. In San Francisco, ja, du hattest recht. Entschuldigung, ich wollte dich
nicht. Ich meinte eigentlich den Super Bowl.
Ach, wirklich?
Aber ich habe doppelt getroffen. Ja.
Also die Division 3-0 Indianapolis, 2-1 Jacksonville, 0-3 Houston, 0-3 Tennessee. Wow. Na gut. Gut, dann kommen wir mal zu den ein bisschen obwohl das war ja competitive, das Ergebnis. Aber dann darf ich jetzt meinen zweitletzten Blowout kurz abhandeln. Also
ja, natürlich.
Mach die Commanders, da war ich ja eben schon, schlagen die Raiders 41-24 zu Hause. Die Commanders auch mit Commanders. Ohne.
Kriegen ein neues Stadion ab 2030, hast du gelesen?
Ja, kriegen sie jetzt endlich, genau.
Ja, in Washington D.C.
Mit Marcus Mariota als Quarterback, als für den verletzten Jaden Daniels, da muss ich mal fragen, man weiß, er hat was am Knie, aber anders als bei Joe Burrow zum Beispiel oder bei J.J. McCarthy, wo es heißt irgendwie, keine Ahnung, 3 Wochen oder sowas, gibt es bei dem irgendwie nicht so ein richtiges Datum für wann er zurückkommt oder wie schwer die Verletzung ist, oder? Hast du da irgendwas gefunden?
Nee, ich habe auch nur heute mitbekommen, dass er dann outgeruled wurde, wie deine Mutter sagen würde.
Ja.
Aber genau, mit Knie. Aber ich habe jetzt auch nichts gelesen, wo drin stand, keine Ahnung, nächste Woche wird er vielleicht wieder spielen können oder so.
Ja, also sie haben ihn nicht auf IA gepackt, auf jeden Fall, aber trotzdem irgendwie komisch. Also sie behalten das so ein bisschen für sich.
Nebulös.
Nebulös. Ja, was will man zu dem Spiel sagen? Also die Raiders, also Geno Smith, erste Woche super ausgesehen. Letzte Woche 3 Interceptions in der Niederlage. Heute 3 Touchdowns, allerdings davon die 2 mehr oder weniger in Garbage Time. Also das kann man nicht so richtig bewerten. Also ich fand, die Commanders haben die Raiders dominiert. Also das Ergebnis hätte auch dort noch höher ausfallen können, wenn die am Ende nicht so halbe Kraft in der Defense gespielt hätten.
Ja, vor allem hat er ja alle Touchdowns auf Trey Tucker geworfen. Der hat auch das Spiel seines Lebens gemacht.
Du meinst jetzt die Raiders? Ja, gut, ja, aber genau. Davon waren ja auch... Ja, gut, er hat 3 Touchdowns gefangen, aber da war das Spiel ja schon dahin.
Ja, er hätte es aber ja auch mehr streuen können. Also Trey Tucker war sein Go-To-Guy, das hat ja ganz gut funktioniert, ob Garbage-Time nun hin oder her. Und Marcus Mariota hat das, finde ich, gut gemacht. Also der war unaufgeregt. Also ähnlich wie Carson Wentz, finde ich, bei den Vikings. Er hat einen Touchdown selbst erworfen. Er war ein paar Mal zu Fuß unterwegs, hat auch noch einen Touchdown auf dem Boden gemacht. Das sah ganz gut aus. Also einen üblen Fumble hatte er, ne? Da wollte er zu viel.
Genau, das hat mich an Russell Wilson erinnert. So, jetzt zeige ich nochmal. Oder so, ich komme hier durch. Oh, ich komme nochmal weiter. Oh ja, ich komme hier noch weiter. Oh geil, ich mache, glaube ich, einen Touch. Oh, bumm, weg. Ist der Ball. Aber ja, am Ende gewonnen. Ich sehe gerade doch, es stand doch tatsächlich fast bis zur Halbzeit 10-10. Aber dann ging es dahin für die.
Naja, und auch da, ähnlich wie bei den Vikings, ist es nicht nur der Quarterback ausgefallen, der Starting Quarterback, sondern auch der Starting Running Back bei den Commanders, Austin Eckler, ne, und Achillessehnenriss, glaube ich, Season Ending. Also auch für die Commanders war es genau wie für die Vikings auf zwei Schlüsselpositionen Spiel 1. Und sie haben das souverän gewonnen. In der zweiten Halbzeit. Also zu Beginn war das ja wirklich noch ein bisschen Knochen. Nee, Knochen, das ist schon geworden. Ein bisschen
Hölzern.
Hölzern, ja, besser. Vielen Dank. Aber dann sind sie gut ins Rollen gekommen.
Ja, Ashton Genty habe ich unter jetzt hier auch schon so ein paar Kommentare zugelesen. Jetzt unter der Woche. Er wäre es nicht für die Raiders. Er macht zu wenig. Er ist nicht der Running Back, den die Raiders brauchen. Finde ich auch schon ganz schön hart, den nach zwei Spielen so zu bewerten. Heute hatte er 68 Yards, glaube ich. Insgesamt hat er diese Saison 81, wenn das hier die Stats richtig sind. 2,7 Yards im Schnitt, also das ist natürlich nicht das, was man will für einen Running Back.
Aber ihn jetzt als Bust zu bezeichnen, finde ich ein bisschen
hart. Finde ich auch schon ein bisschen hart, ja, auf jeden Fall. Naja, mal gucken, wie das weitergeht. Brock Bowers heute relativ. Haben Sie den ganz gut unter Kontrolle gehabt? Oder ich muss gerade nochmal hier gucken.
Ja, währenddessen erzähle ich noch kurz was anderes. Da hat mich der 16er draufgebracht. Übrigens auch ein wunderschöner Podcast, ein Fußball-Podcast. Auch da hat Flo seine Finger drin, aber sprechen tun Michael Born und Ewald Lien. Und ihr habt letztens ein Reel gepostet, wo sich Ewald riesig darüber aufregt. Ewald regt sich ja eh gern auf, wie wir Deutschen damals mit Franziska von Almsick umgegangen sind. Und dadurch habe ich erst gelernt, dass es in der ARD-Mediathek gerade eine neue Doku-Serie ist, das glaube ich, es gibt ein paar Teile, über Franzi von Almsick gibt. Genau, also schaut euch das unbedingt an. Das ist echt krass. Ich habe das damals, also ne, wir haben uns schon damals für Sport interessiert, Flo, wir haben das so mitbekommen, aber wenn man es nochmal so geballt quasi erzählt bekommt, wie Deutschland damals mit Franzi von Almsick umgegangen ist, das ist schon krass. Also guckt euch das mal an.
Auf jeden Fall. Kann man empfehlen und man kann auch Ewalds Haltung dazu nachvollziehen, die er in diesem Reel vertreten hat.
Ja, das ist schon krass. Da, und ne, das ist so wie Ashton Genty. Der ist es nicht.
Der ist es nicht.
Nach drei Spielen.
Gut, hüpfen wir mal weiter. Nächstes Spiel. Jets gegen Bucks. Auch dieses Spiel also hat zu diesem wahnsinnigen Spieltag beigetragen. Endete am Ende 29-27 für die Bucks. Das war so ein Spiel, in der Red Zone kennt man das ja, dass man guckt und dann ist so ein Spiel öfter mal zu sehen und dann ist es, ja, dann führt eine Mannschaft relativ deutlich mit vielleicht so 20 Punkten oder so. Die eine Mannschaft sieht nicht wirklich gefährlich aus, dann findet dieses Spiel auf einmal gar nicht mehr statt. Und dann irgendwann kommen sie zu diesem Spiel zurück und dann gehen die Jets auf einmal in Führung. Du denkst so, hä, was ist denn hier passiert? Und ich glaube, das ist den Bucks irgendwie auch so gegangen. Also die Jets, ach, darf man auch nicht vergessen, habe ich am Anfang vergessen aufzuzählen. Tyrod Taylor hier als Quarterback und nicht Justin Fields, der mit einer Concussion pausieren muss. Also auch hier doch der fünfte Ersatz-Quarterback quasi an diesem Wochenende im Einsatz. Und ja, also die Bucks haben, ich glaube, irgendwann 20-3 oder 21-3 oder irgendwie sowas geführt. Und am Ende, wie in all ihren Spielen vorher, die sie bis jetzt gewonnen haben diese Saison, also sie waren 2-0 und beide Siege sind im letzten Drive zustande gekommen und auch das haben sie heute wieder geschafft. Also, irres Spiel.
Also, wir kommen ja jetzt dazu, heute gab es eine Menge geblockter Field Goals,
ja.
die dann auch noch zum Touchdown zurückgetragen wurden. Und das war bei den Jets, du hast es, glaube ich, nicht jetzt gesagt, auch der Fall. Deswegen sind sie eigentlich nur 27-26 in Führung gegangen. Knapp 1,50 vor Ende des Spiels. Plötzlich, mir ging es auch so wie dir, Flo, huch. Ich dachte, die Tampa Buccaneers hätten das Spiel schon längst gewonnen.
Genau,
so
ich dachte, das wäre schon längst vorbei gewesen. Aber
jetzt führen die Jets. Aber die Szene dieses Spiels, hast du es gesehen? Wie sich also diesen Tanz von Aaron Glenn an der Seitenlinie,
wo sie in Führung gegangen
Coach
sind.
Der Jets,
ja.
Bei dem, überragend. Da müsst ihr mal nachsuchen, falls ihr das nicht gesehen habt.
Das war dieser geblockte Field Goal.
Und Tanz von Aaron Glenn an der Seitenlinie. Großartig.
Genau, das wäre gefühlt der Sieg gewesen. Also es wäre das Field Goal zum 29-20 in dem Moment gewesen. Zwei Scores vorne gewesen und es war noch, glaube ich, 2 Minuten irgendwas zu spielen, wenn überhaupt. Und das Field Goal wird geblockt und zum Touchdown zurückgetragen. Und auf einmal führten die Jets 27-26.
Und trotzdem gewinnen sie am Ende nicht, und weil mit auslaufender Uhr noch das Field Goal für die Buccaneers fällt. Aber auf Baker ist Verlass. Ey, der ist richtig. Game-winning Drives hat er drauf.
Die hat er auf jeden Fall drauf. Und wie gesagt, das ist das dritte Mal in dieser Saison, dass sie alle ihre 3 Siege haben sie im letzten Drive zustande gebracht. Das ist auch eine Qualität. Wen ich richtig krass finde, ist, ja.
Baker MVP bislang?
Aber ich glaube, dafür macht er dann zu wenig, oder? Ich weiß es nicht.
Naja, aber wenn du also in allen 3 Spielen bislang dafür sorgst,
also für die Kategorie MVP gebe ich dir recht, weil er wahrscheinlich der wichtigste Spieler ist in seiner Mannschaft und das immer wieder hinkriegt, nervenstark ist. Ich finde, man muss Emeka Ibuka erwähnen, Gott, oh Gott, der Rookie-Receiver der Tampa Bay Buccaneers, der, finde ich, für mich ja auf jeden Fall der Wide Receiver ist von den Rookies, der am krassesten auf sich aufmerksam macht bis jetzt in dieser Saison. 3 Touchdowns in den ersten beiden Spielen, heute wieder 6 Receptions für 85 Yards. Und da sind auch Receptions dabei, also wirklich mit One-Handed. Ich weiß nicht, hast du das gesehen am Ende? Ich fand, das war auch
gesehen,
ich fand, das war auch eine Reception, die haben sie ihm dann nicht gegeben, weil er in diesem letzten Drive an der Außenlinie fängt den Ball nicht erst, bubbelt ihn so ein bisschen, hat ihn dann unter Kontrolle und ich fand, dass der eine Fuß da noch auf dem Boden war und den zweiten hat er dann noch untergebracht, aber die Referees haben das nicht so gesehen. Hat am Ende nicht den Unterschied gemacht, aber ich finde den Typen richtig geil. Das wollte ich hier nochmal sagen.
Finde ich gut.
Ja?
Ja, finde ich gut.
Tyrod Taylor finde ich kein schlechtes Spiel gemacht.
Ich mag dich so leidenschaftlich.
Ja? Ja, gut. Na gut, dann Mike Evans, muss man noch erwähnen, leider verletzt raus. Keine Ahnung, hast du irgendwas gehört, was er hat? Hat er einen Touchdown immerhin, aber ja.
Hast du mich gerade gefragt, ob ich schon wüsste, was er hat?
Ja, genau.
Nee, er hat sich noch nicht gemeldet, also der ist wahrscheinlich noch in den Untersuchungen. Aber der schreibt mir bestimmt.
An welcher Stelle stehst du denn bei den NFL-Insidern? Also wie viele muss er vor dir anrufen, bis er dich anruft?
Ja, das kann dauern.
Na gut, okay.
Also bis zum Ende des Frühstückseis werde ich es nicht auflösen können.
Na, okay. Mal sehen. Auf jeden Fall ist er verletzt. Mal sehen, wie das da weitergeht. Aber sie haben ja mit Ibuka auf jeden Fall einen sehr würdigen Vertreter im Moment. Garrett Wilson auf der anderen Seite kann man auch gerne erwähnen. 10 Receptions, 84 Yards, 1 Touchdown. Also der hat auch performt. Tyrod Taylor, wie gesagt, fast 200 Yards, 2 Touchdowns. Eine Interception hat er auch gehabt. Aber
hast du es auch so bei manchen Spielern, also wenn der Spielername so fällt, dass du direkt eine Assoziation mit dem hast? Das bestimmt auch, ne? Bei Mike Evans, ich helfe dir kurz, es ist immer so, dass ich irgendwie direkt dann schnell denke, ach ja, seine Mutter war ja erst 15, als er geboren wurde und dadurch ist seine Mutter so jünger als Tom Brady und Tom Brady und ich sind derselbe Jahrgang. Also die Mutter von Mike Evans ist einfach jünger als ich, das finde ich, das kommt mir immer. Seit ich die Geschichte mal aufgeschnappt habe, kommt mir das immer in den Kopf. Ach, das ist ja der mit der jungen Mutter.
Bei Tyrod Taylor, was ist es da? Da kommt bei mir immer in den Kopf, dass ihm die Lunge punktiert wurde vom Arzt der Rams. Also das war auch.
Genau. Tyrod Taylor ist halt diese Lungengeschichte mit der Spritze und so. Ja. Gibt einige Spieler.
Was man noch erwähnen könnte, auf jeden Fall, wo die Bucks auch weit die Nase vorn haben, ist Penalties. Und da sind sie diese Saison, glaube ich, eins der Top-Teams, 14 Penalties für 124 Yards. Sie hatten alleine im ersten Drive, also der erste offensive Drive der Bucks, hatten sie 7 Strafen. Das
was?
Und haben aber, glaube ich, trotzdem einen Touchdown gemacht. Das muss man erstmal hinkriegen. Gut, gehen wir mal weiter. Gucken wir mal hier, was haben wir noch auf dem Menü stehen? Oh ja, die Steelers gegen die Patriots, auch ein Classic, könnte man sagen. Boah, das war auch wieder, ich bin hier auch halb gestorben wieder. Diese Offense ist einfach, ich habe die Offense verwunschen, sie ist so schlecht. Ja.
Ja, weil du sagst, ein Classic. Also es ist ja wirklich, das sind ja die beiden Mannschaften, die am meisten die Super Bowl oder am meisten Super Bowls gewonnen haben, je 6 Mal. Also es ist schon ein Classic.
Nee, die Steelers?
6 Mal und die Patriots 6 Mal.
Nee, die Steelers haben erst 5, oder nicht?
Das musst du ja wissen, du bist ja Steelers-Fan.
Ich bin jetzt gerade verwirrt, weil du sagst 6. Warte mal, 4? Ah doch, 6 haben sie. Ja, du hast recht.
Und ich muss gestehen, das war mir irgendwie auch nicht bewusst vor der Saison. Ich habe jetzt endgültig verstanden, warum Aaron Rodgers unbedingt noch ein Jahr spielen wollte, weil er ja jetzt heute Brett Favre überflügelt hat und mehr Touchdown-Pässe in der NFL geworfen hat als Brett Favre. Das hat ihn, glaube ich, richtig angetrieben. Und jetzt ist er zufrieden. Also jetzt weiß ich, warum Aaron Rodgers noch eine Saison rangehangen hat. Der wollte unbedingt diesen Brett Favre-Rekord. Das war mir vor der Saison nicht bewusst, dass er so dicht dran ist.
Ja, und er hat das erste Mal im Gillette Stadium gewonnen in seiner Karriere.
Und das auch noch, genau. Fand ich auch krass.
Ja, obwohl er hat erst zweimal vorher da gespielt. Also so oft hat er die Chance noch nicht gehabt.
Ja gut, mit den Packers in der NFC und den Patriots in der AFC, aber trotzdem auch überraschend. Wusstest du zum Beispiel, um kurz auf heute Nacht vorauszublicken, dass die Chiefs noch nie bei den Giants gewonnen haben?
Ja, das wäre meine nächste Kategoriefrage an dich. Das ist auch ein Must-Win-Game für die Chiefs, oder?
Unbedingt, ja.
Also, das passt auch in diese Kategorie.
Bleibst du dafür wach? Also, erleben wir das nachher noch im Frühstücksei?
Kann ich dir nicht sagen, jetzt noch nicht. Muss ich erstmal den Tag hier weiter, mal gucken, wie lange wir hier aufnehmen.
Okay, gut.
Also, die Steelers gewinnen 21-14. Es war, also, die Patriots haben es denen eigentlich auf dem Tablett serviert. Es gab, ich glaube, 5 Turnovers für die Patriots, also für die Steelers. Die Patriots haben 5 Turnovers gemacht. Und trotzdem haben die Steelers sich so schwer getan, offensemäßig Punkte an den Start zu bringen. Also irgendwie, ich glaube, die hatten 10 negative Plays. Die Offense hat, ja, überhaupt nicht. Also Rodgers hat am Ende auch 139 Yards nur. 2 Touchdowns, 1 Interception. Das war Rushing Yards auch wieder nicht die Welt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, oder das habe ich letzte Woche schon so einem Kumpel von mir gesagt, ich glaube, dass die... Warum auch immer, wahrscheinlich, weil sie Angst hatten, dass er ihnen zu viel Chaos verursacht, aber Pickens, den sie ja zu den Cowboys getradet haben, würde ihnen, glaube ich, ziemlich gut tun in ihrem Receiving Core. Und, ja.
Ja, das ist jetzt aber, also jetzt ist die DK Metcalf aber echt ein bisschen traurig.
Ja, aber der alleine, ich meine, guck dir an, mit Lamb und Pickens. Du kannst auch, scheint ja zu funktionieren. Also ich glaube, der hätte auch mit Metcalf zusammen funktionieren können. Aber gut, es ist nicht so.
CeeDee Lamb hat sich ja erstmal verletzt, aber dazu kommen wir später.
Aber ja, für mich, also es ist ja so auf den Ball zu kriegen, man muss die Defense in diesem Spiel tatsächlich mal loben, weil das war irgendwie gefühlt die letzten beiden Spiele auch nicht so das Goldene vom Ei, aber wie gesagt, 5 Turnover zu kreieren. TJ Watt hatte, glaube ich, auch seinen ersten Sack in dieser Saison, 2 sogar. Also, ja. Also das hat mich jetzt auf jeden Fall nicht so richtig
abgeholt
oder überzeugt. Also die Hoffnung ist, dass die Defense daran anknüpfen kann und vielleicht kann dann die Offense irgendwie sich langsam mal
und
steigern.
Und die Defense war ja auch nicht gut in den letzten beiden Spielen.
Ja.
Das war ja durchaus die beste Saisonleistung.
Ja. Und dann aber trotzdem so über die Ziellinie humpeln.
Und Drake May, ne, auch Auf- und Abspiel, Interception geworfen, Fumble verloren.
Ja, es war natürlich, die haben, ich glaube, eine Interception direkt vor der Pause in der Endzone und dann noch danach Stevenson, der sah auch bitter aus, der hatte, glaube ich, 2 Fumbles heute, die beide verloren gegangen sind. Also wenn Bill Belichick noch Trainer wäre, dann wäre der erstmal die nächsten 3 Wochen raus, glaube ich. Als Running Back bei den Patriots. Hast du die Szene gesehen, wo Drake May gesackt wurde und das war kurz vor der Halbzeit?
Sich an den Kopf gehalten.
Es gab überhaupt kein Concussion-Protokoll oder er wurde überhaupt nicht getestet und ich fand das da schon
und
hart.
Und danach hat er direkt danach, ich glaube 2 Würfe später oder so, hat er die Interception geworfen.
Genau.
Ja.
Das müssen wir übrigens auch noch erwähnen. Entschuldigung, eine Szene des Tages auf jeden Fall. Das Spiel haben wir eben schon behandelt, aber Dan Quinn von den Commanders, wurde schön von seinem eigenen Quarterback über den Haufen gelaufen und stand mit blutiger Nase. Und der ist auch so auf den Hinterkopf gefallen, habe ich mich auch gefragt. Muss der jetzt auch Concussion-Protokoll machen? Oder das sah auf jeden Fall martialisch aus, wie er sich danach gefreut hat und gejubelt hat über die nächsten Punkte mit dem Cut auf der Nase.
Also wie so ein Highlander.
Genau. Das war geil. Gut. Die haben
ja, und die Patriots dann ja kurz vor Schluss irgendwie auch noch mit einem großen Fehler, sodass das, dass die Steelers dann das Spiel eisen konnten, ne?
Ja.
Ja.
Gut.
Die Steelers gewinnen.
Die Steelers
Aaron
gewinnen.
Rodgers. Aaron Rodgers. Ist jetzt auf Platz 4 All-Time, glaube ich, ne?
Ja.
Bei Touchdown-Pässen.
Tom Brady wird er nicht mehr einholen. So viel steht, glaube ich, fest.
Dann kann er ja jetzt in Rente gehen.
Ja, der macht das jetzt noch zu Ende. Gut, bevor wir zum Topspiel dieser frühen Spiele kommen, müssen wir natürlich über die größte Überraschung dieses Spieltags reden. Wie konnte das denn passieren, dass die hochgelobten Packers ausgerechnet bei den Cleveland Browns verlieren?
Das haben sie, glaube ich, selbst noch nicht so richtig verstanden. Also die hatten das ja eigentlich, also die Browns-Defense, finde ich, das ganze Spiel war mörderstark. Die Browns-Defense ist a thing. Mal wieder.
Ja, sind die beste Defense der Liga. Also schon vor diesem Spiel.
Also die ist wirklich wieder bärenstark. Aber eigentlich, also die Packers haben ja ewig lang 10-0 geführt. Also die hatten das ja eigentlich im Sack. Und dann haben sie es im letzten Quarter irgendwie noch wieder hergegeben und tatsächlich verloren. Also auch absurd. Also damit hätte ich auch nicht gerechnet. Ich finde, also dass die Panthers die Falcons zu 0 schlagen, ist, finde ich, eine noch größere Überraschung.
Wirklich?
Aber dieses Spiel hier ist auch auf jeden Fall eine Überraschung, ja. Aber offensiv, Flo. Die Browns, mein Gott.
Na gut, aber wenn du gewinnst 13-10 gegen die Packers, was sagst du denn zur Packers-Offense dann jetzt? Also man muss sagen, ne, das war ein Spiel, Browns beste Defense overall, Packers drittbeste Defense overall, da konnte man sich schon vielleicht ausrechnen, okay, das wird jetzt kein High-Scoring-Game. Aber ja, dass die Packers sich so schwer tun, da Punkte zu machen, hätte ich nicht gedacht. Wie gesagt, sie haben eigentlich die ganze Zeit geführt, wahrscheinlich haben sie auch nicht damit gerechnet, dass die Browns dann im vierten Viertel plötzlich anfangen, 13 Punkte aufs Board zu bringen. Aber also, das ist schon ein harter Schlag, finde ich, für die Packers und holt die, glaube ich, erstmal auf den Boden zurück.
Ja, Jordan Love 5-mal gesackt. Und ja, ich habe es eben schon gesagt, also bis kurz vor Schluss, wie weit ins vierte Quarter hinein, haben sie noch 10-0 geführt. Also ich glaube, die haben das auch nicht so richtig verstanden, was da in den letzten Minuten dann noch abgegangen ist. Aber ich finde auch so schön, also der Kicker der Browns, André Schmidt, könnte man ihn auch nennen, oder? Ja. André Schmidt. Also für mich ist André Schmidt.
Schmidt.
André Schmidt ist ja auch noch nicht so lange in der NFL. Mit dem entscheidenden 55-Yard-Field-Goal mit auslaufender Uhr. Musst du auch erstmal machen. Wir wissen, heute gab es einige geblockte Field-Goals.
Auch in diesem Spiel.
Also,
McManus hat nämlich wurde auch ein Versuch geblockt von Cleveland. Also
der hat da geliefert am Ende des Spiels.
Und das muss man auch erwähnen. Also die Browns mussten ja am Ende dann noch, um das Spiel zu gewinnen, hatten keine Timeouts, waren an der eigenen 47 und hatten noch 21 Sekunden auf der Uhr und haben es geschafft, in Field Goal Reichweite zu kommen gegen die Packers. Also und dann aus 55 Yards gibt er denen dann den Sieg. Also,
naja, das ist dann halt der Vorteil, wenn du so einen 40-jährigen Quarterback wie Joe Flacco hast, ne? Der hat halt viel Erfahrung, der hat schon alles gesehen, der behält dann halt in den hektischen Schlusssekunden irgendwie den Überblick und schafft es noch, den Ball gerade noch zu spiken. Das ist dann natürlich cool, wenn du so jemanden hast.
Auf jeden Fall. Ich finde aber, der sieht auf der Bank immer so aus, als hätte er eigentlich mit dem Spiel gar nichts zu tun.
So sah es schon immer aus, Flo.
Wenn er da sitzt. Das sieht so, ich guck mal rechts, ich guck mal links, ach ja, naja, was ist denn hier los? Was mache ich denn heute noch zu essen nach dem Spiel? Naja, ach, ich muss wieder rein. Ja gut, dann gehe ich mal wieder.
Ein sehr phlegmatischer Zeitgenosse
auf jeden Fall. Jetzt haben die Packers ja als nächstes das Return-Game von Micah Parsons vor der Brust gegen die Cowboys im AT&T Stadium. Also das ist natürlich jetzt bei 2-1. Ja, das hat dann nochmal, das wird sowieso ein geiles Spiel, also nächste Woche. Und die Browns spielen jetzt bei den Lions, also da bin ich auch mal gespannt. Wenn die ihre Defense so zusammenhalten oder wie in diesem Spiel hier und natürlich haben die Lions nochmal gefühlt eine andere Firepower als die Packers jetzt offensiv, aber ja, die haben das Laufspiel komplett weggenommen heute. Die haben, ich glaube, Josh Jacobs hat dann auch seine Serie zu Ende, ist zu Ende gegangen mit aufeinanderfolgenden Spiel mit einem Touchdown. Die endete jetzt bei 10, wenn ich richtig liege. Und ja, das war auf jeden Fall sehr, sehr dominant defense-mäßig, was die Browns da performt haben.
Ja. Defense wins Championships.
So weit würde ich jetzt noch nicht gehen, dass die...
Doch, pass auf, Flo, hier hast du es zuerst gehört. AFC Championship Game im Januar, Browns gegen Jaguars.
Okay.
Das wäre unsexy, aber gut. Browns, Jaguars, stell es mal vor. Es wird nicht passieren, ihr braucht euch das alle nicht vorstellen.
Keine Angst. Dieses Horrorszenario wird hoffentlich nicht passieren. So, komm, dann kommen wir jetzt zum Topspiel dieses der frühen Spiele, die Eagles bei den umgekehrt, die Rams bei den Eagles. Das ein Rematch vom letzten Jahr in den Playoffs. Die Rams, gefühlt fand ich letztes Jahr das Spiel, das Team, was den Eagles am gefährlichsten geworden ist, überhaupt in den gesamten Playoff-Run am Ende zum Super Bowl. Also die waren dicht dran, die Eagles zu schlagen. Unter der Woche auch ein Riesenthema, natürlich der Tush-Push. Ich weiß nicht, ob du da auch am Sonntag drüber reden möchtest mit Kevin, aber
wenn dann am Freitag, aber darüber sprechen wir nicht. Nee.
Also vor der Saison gab es ja den Versuch, den Tush-Push zu verbannen. Diese Abstimmung ist dann gescheitert, weil zwei Teams gefehlt haben, um die Mehrheit, die nötig gewesen wäre, zu erreichen, um den Tush-Push zu verbieten quasi. Jetzt nach dem letzten Woche bei dem Sieg gegen die Chiefs haben die Eagles, glaube ich, 7-mal einen Tush-Push gemacht. Danach war, ich glaube, Dan Blandino war das, Mike Pereira, einer von beiden, ich glaube Mike Pereira, der ehemalige Chef, der Schiedsrichter, der Schiedsrichter-Experte ist bei Fox, hat gesagt, man kann das nicht officiaten, dieses Play, also quasi nochmal eine Vorlage gegeben dafür, es zu verbieten, weil die Referees sagen, man kann es nicht richtig kontrollieren quasi, ob da irgendwas passiert, was gegen die Regeln verstößt. Man hat in einigen der Slow-Mos letzte Woche auch schon gesehen und auch heute wieder, wenn sie es machen, dass es oft einen Frühstart der Eagles gibt, also eigentlich eine Strafe gegen die Eagles, wo sich ein Tackle zu früh bewegt und dann erst der Ball gesnappt wird und dann haben die natürlich einen Vorteil. Das ist jetzt nicht bei jedem Tush-Push gewesen, aber glaubst du, dass es nächstes Jahr nochmal eine Abstimmung gibt und dann der Tush-Push verschwinden wird?
Glaube ich das? Ja, ich glaube schon. Also oft ist die NFL ja dann auch so ein Spaßverderber und also
ist es für
darüber,
dich denn
könnten wir
Spaß?
Jetzt, darüber könnten wir jetzt eine Viertelstunde diskutieren. Ja. Ich meine, es können ja alle machen wie die Eagles, genau. Aber keiner kriegt so gut hin. So, also eigentlich darfst du es dann nicht verbieten, finde ich. Ich finde also diese Diskussion, ne, es ist halt nicht reviewable, also weil es einfach viel, also es kann kein menschliches Auge und auch die Technik nicht erkennen irgendwie, wenn da so ein Knäuel Spieler übereinander liegt, 20 Spieler. Ob da nicht vielleicht irgendwo ein Regelverstoß vorgefallen ist, so. Also darüber müsste man, wenn, nochmal sprechen. Aber ja, ich kann mir vorstellen, es wird wieder Thema und dann wird es wahrscheinlich letztlich tatsächlich verboten. Gut. Aber ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht.
Ja, ich habe schon gesagt, auch in diesem Spiel kam der Tush-Push natürlich zum Einsatz und es gab auch wieder einen Touchdown durch den Tush-Push. Das war ein unglaublich wildes Spiel auch mit zwei komplett verschiedenen Halbzeiten. Eagles Rams am Ende 33-26 für die Eagles, nachdem die Rams eigentlich lange Zeit wie das viel bessere Team aussahen, auch hochgeführt haben zur Halbzeit, zumindest 19-7, direkt nach der Halbzeit auch noch die Führung ausgebaut auf 26-7. Und all das, was man jetzt hätte als Kritik sagen können in den ersten beiden Spielen der Eagles, ich meine, sie haben beide Spiele gewonnen, sie haben gegen die Cowboys und bei den Chiefs gewonnen, also da kamen auf jeden Fall keine schlechten Gegner vorbei. Was man mitgenommen hat aus den Spielen ist, dass die Eagles echt wenig explosive Big Plays hatten, kaum tiefe Pässe, also Jalen Hurts wirkte irgendwie, oder das Konstrukt der Spiele, also die haben ihn jetzt nicht wirklich von alleine gelassen in diesen Spielen. Die hatten bis dahin in den ersten beiden Spielen 2 Pässe über 16 Yards, sonst alles eher kurzes Spiel, 4 Laufspiel, auch Jalen Hurts, der viel gelaufen ist und so, kurze Pässe. Und das ging eigentlich heute so weiter in der ersten Halbzeit, dass die...
Historisch schlecht. Die erste Halbzeit war historisch schlecht. Also so schlecht wie unter Nick Sirianni und mit Jalen Hurts noch nie.
Genau. 33 Yards gab's. Ganze 33 Yards haben sie in der ersten Halbzeit zustande gebracht. Und wie ich eben schon sagte, also der zweite Halbzeit ging auch nicht besser los. Dann, ich glaube, ein Fumble von Hurts und daraus haben die Rams dann auch noch einen Touchdown gemacht zum 26-7. Aber dann hatte man das Gefühl, okay, jetzt schnippeln wir hier mal die Leinen los und lassen den Hurts mal machen. Und dann hat er gemacht. Und dann muss man auch sagen, also ein anderer Spieler, der wirklich auch in den ersten beiden Spielen kaum eine Rolle gespielt hat, war AJ Brown. Und wenn du den siehst, was ist das für ein, also das ist so ein krasser Receiver, finde ich. Also der, wie die Verteidiger von dem abprallen und der noch, nachdem er den Ball gefangen hat und eigentlich aus dem Stehen es noch schafft, irgendwie noch Yards nach vorne zu kommen und die prallen gefühlt an ihm ab, finde ich sensationell. Möchtest du was dazu sagen?
Ja, sehr gerne. Ich genieße noch, weil du ja schon den zweiten Spieler so hervorhebst heute. Naja, also du hast es ja gesagt, also es gab bis dato nur irgendwie 2 Pässe über 16 Yards, dementsprechend Jalen Hurts ohne Touchdown-Pass bis zu diesem Tag. Ja. AJ Brown, Devonta Smith logischerweise auch ohne Touchdown-Fang. Und das hat sich heute alles geändert. Aber irgendwie auch erst kurz vor Schluss, also so zu Ende des Spiels, da haben die Eagles dann plötzlich aufgedreht. Dann ging plötzlich auch das Passing-Game. Beide haben noch einen Touchdown gefangen. Jalen Hurts insgesamt 3 Touchdown-Pässe geworfen. Also man darf halt nicht vergessen, die haben ja ihren Offensive-Coordinator auch wieder mal verloren. Ja. Mit Kellen Moore an die Saints. Also das muss sich offenbar erst einspielen. Aber also, dass die Eagles dieses Spiel noch gewinnen. Und was war das irgendwie? Ich glaube, der 18. Sieg in den letzten 19 Spielen oder so. Also die Eagles sind immer noch on fire. Also jetzt haben die Chiefs und die Rams geschlagen. Das ist schon ganz geil.
Man muss das natürlich erwähnen, wir hatten das Thema schon, viel verschossene Field Goals. Also die Eagles gehen am Ende in Führung mit 27-26 und die Two-Point-Conversion hat gefailt, also deswegen war es nur dieser eine Punkt. Und somit hatten die Rams dann noch die Zeit, ihrerseits einen Drive hinzuzimmern, der sie in Field Goal-Reichweite gebracht hätte oder hat auch. Und dann gab es den Versuch eines Field Goals und da wurde einfach so die komplette Line der Rams wurde überrannt und dann wurde das Field Goal geblockt und dann auch noch mit einem zum Touchdown zurückgetragen.
Aber Flo, also wir hatten ja 3 davon heute. Wo liegt für dich der Fehler? Also ist es der Long Snapper? Ist es der Holder? Ist es der Kicker, der irgendwie nicht hoch genug schießt? Oder ist es einfach eine oder ist es der Fehler irgendwie des Blocking Teams, also die dann nicht verhindern, dass da irgendwelche Verteidiger angeflogen kommen? Also wo ist für dich da der Fehler? Oder ist es so eine ganze Fehlerkette?
Nein, man muss ja sagen, also den Rams ist das ja schon passiert in diesem Spiel, ne? Also es war ja, die wurden 2 Field Goals geblockt. Auch schon vorher wurde ihnen schon 1 geblockt. Und das war das zweite. Also spätestens beim zweiten hätte man jetzt denken können, okay, wir wurden jetzt einmal geblockt. Wir müssen dafür sorgen, dass da irgendwie keiner durchkommt da vorne, aber das hat am Ende nicht funktioniert. Das Field Goal war, glaube ich, gar nicht aus so weiter Entfernung. Ich habe es jetzt nicht genau, ich glaube, waren 44 Yarder oder irgendwie sowas. Also, weil du es angesprochen hast. Manchmal habe ich das Gefühl, oft hat man das Gefühl, dass sie tatsächlich relativ flach schießen. Also, ja, genau. Dass die nicht mehr so richtig hoch schießen, sondern eher so eine, aber damit kommen sie natürlich auch weiter gefühlt. Also, man hat ja im Moment das Gefühl, also bis zu diesem Spieltag jetzt heute, hätte ich jetzt gesagt, das ist ja die Saison der Kicker. Also die 60 Yards, da ist ja gar nichts mehr. Und jeder Hans und Franz schießt die Dinger aus über 50 Yards rein. Und ja, heute sah es so aus, als hätten sich viele Teams gesagt, ey, das lassen wir so nicht mehr, wir müssen da mal uns was anderes überlegen. Und haben irgendwie einen Weg gefunden, die Blockformation irgendwie zu durchbrechen und dann, und eben nicht außenrum, ne, wie es ja so beim Punt oft ist, dass dann einer von außen angeflogen kommt und das Ding blockt, sondern oft eigentlich durch die Mitte und die kriegen am Ende ihre Hände hoch und dann sind sie aber schon so nah dran, dass es dann reicht, das Field Goal zu blocken. Also ich glaube, das ist eine Mischung aus diesem flachen Kicken und einfach, dass die Lines dann in dem Fall, die O-Lines so überrennen. Ist zumindest auffällig. Haben wir letzte Woche auch schon bei dem Colts-Sieg gegen die Broncos gesehen.
An dieser Stelle sei euch nochmal der Sunday Morning Kicker Podcast von Ole empfohlen. Falls ihr da noch nie reingehört habt, Ole beschäftigt sich, wie der Name schon sagt, vor allem mit Kickern, aber hat auch ein Herz für Longsnapper und Panther. Sein Podcast erscheint schon seit Jahren wöchentlich dienstags und jetzt in der am kommenden Dienstag wird er mit Sicherheit auch über dieses geblockte Field Goal Desaster sprechen und kann das sicherlich nochmal besser aufbröseln, weil er da echt eine Experte ist, als du und ich das jetzt können. Also hört da rein.
Ja. Also.
Saquon Barkley muss man nochmal sagen, finde ich, ne? Der hat die Rams ja letztes Jahr im Alleingang zerstört. Ich glaube, 450 Netto-Yards und 4 Touchdowns oder so dagegen gemacht. Der war ja, den haben sie in Schach gehalten. Nicht mal 50 Yards. Also, den haben die Rams im Schach gehalten, aber auch so eine ganz bittere Niederlage für die Rams, ne? Also, mit allem. Mit diesem geblockten Field Goal. Viele Punkte verschenkt durch verschossene Field Goals dementsprechend und ja, es erinnert so ein bisschen, finde ich, an die Playoffs. Also da haben die Rams ja letztlich auch unglücklich in Philadelphia damals verloren, in der Divisional Round zuletzt. Da hat es aber ja noch geschneit. Da hieß es ja noch irgendwie, die Rams kommen halt mit Schnee nicht klar. Also kein gutes Pflaster für die Rams. Ich glaube, es war jetzt auch die 10. Niederlage in den letzten 11 Spielen von den Rams gegen die Eagles.
Angstgegner?
Angstgegner.
Ist das der Angstgegner?
Wirkt so. Skriptonit.
Ja, und ja, ich, also genau, die sahen einfach so aus, eigentlich, als haben sie die komplett im Griff. Und dann, ja, aber ist das genau passiert, was wir ja am Anfang schon angesprochen haben, dass dann die Eagles auf einmal irgendwie Jalen Hurts freigestellt haben, sagen wir es mal so, oder gesagt haben, hier mach. Und der dann drei Touchdowns in der zweiten Halbzeit gemacht und dann kommen halt die Fehler auf der anderen Seite noch dazu und dann verlierst du das Spiel. Das war auf jeden Fall bitter. Aus Sicht der Rams. Lenny wird's feiern.
Ich fand auch Matthew Stafford sehr unpräzise irgendwie. Also
ja, der hatte so ein paar Dinger, die nicht, auch 19 von 33 nur. Also
ja, also auch Devonta Adams vor allem.
Der hat er einfach mal überworfen. Ne?
Ja. Aber genau, aber Devonta Adams, den hat er regelmäßig gefühlt überworfen. Das sah nicht so gut aus.
Ja. Gibt auf jeden Fall einige Stellen, an denen die ansetzen können, warum es in der zweiten Halbzeit nicht so funktioniert hat, warum die Defense nicht mehr so am Start war. Umgekehrt haben die Eagles jetzt gefühlt gesehen, okay, es funktioniert auch, wenn wir Punkte machen müssen und das besonders mit dem Passspiel.
Eagles jetzt gegen die Buccaneers übrigens. Also zwei 3-0 Teams gegeneinander. In Tampa.
Und die Rams haben wir eben auch schon angesprochen. Die spielen gegen, du hast es
bei den Colts.
Gesagt, ja, bei den Colts.
Nee, stimmt gar nicht.
Nee, zu Hause gegen die Colts.
Ja, genau. Ja, zu Hause gegen die Colts. Zwei gute Spiele.
Jo, gut. Gute Spiele kommen jetzt auch noch in den Nachtspielen und da fangen wir mal folgendermaßen an.
König. Große Leidenschaft.
Hot.
Und packende Momente. Genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König. König Pilsner.
Dann würde ich doch sagen, als erstes nehmen wir uns mal den oder das Blowout-Game der späten Spiele vor. Was würdest du sagen, den oder das?
Das Game.
Das Blowout-Game? Ja, wahrscheinlich.
Ja, ja. Das Game der Blowout.
Ah ja. Vielen Dank für diese grammatikalische Unterstützung. Die Saints gegen die Seahawks überraschenderweise sind die Saints diejenigen, die den Blowout kassiert haben. 44-13 schlagen die Seahawks. Die Saints 38-6 stand schon zur Halbzeit. Da muss man nicht viel drumherum reden. Das war auf jeden Fall eine bittere Vorführung der Saints, könnte man sagen.
Ein Klassenunterschied.
Nun gibt es ja keine Klasse in der NFL. Keine zweite Klasse, keine dritte Klasse.
Ich weiß noch, letzte Woche im Frühstücksei habe ich die Saints gelobt. Sie seien wettbewerbsfähig.
Ja.
Das kann man über das Spiel heute nicht sagen. Das war ein Klassenunterschied.
Ja.
Und, hast du mitbekommen? Also eben haben wir über den Tush-Push gesprochen. Die Saints wurden sanktioniert von den Schiedsrichtern für einen Fallstart beim Tush-Push. Die Eagles ja nicht.
War es ein richtiger Tush-Push oder war es ein Quarterback-Sneak?
Einen richtigen Tush-Push können nur die Eagles. Das war eine Adaption sozusagen.
Aber sie haben es, ja gut, das passt ja dann ins Bild, dass sie das nicht hingekriegt haben.
Und Spencer Rattler immer noch ohne Sieg in der NFL. Ist auch bitter. Da müsste jetzt, glaube ich, so mal so 10 Starts oder so haben. Nur verloren bisher. Ist auch hart, oder?
Ja, ist kein schönes Gefühl. Auf der anderen Seite, dann kam ja auch ganz am Ende, durfte sogar. Er ist der Schuck, Schock. Schock wird da noch gesprochen. Ich glaube Schock. Durfte auch nochmal rein, der Rookie, den sie gedraftet haben. Aber
was für ein Schock.
Zwei Pässe geworfen, beides Incompletions. Was für ein Schock. Ja. Wird bestimmt bei den Saints die Diskussion aufpoppen in dieser Woche. Wir kennen die Medien, wir wissen, wie es läuft. Also da wird sicherlich dann mal genauer nachgefragt werden, ob Spencer Rattler denn nächste Woche noch spielt oder ob Tyler Schock die Welt schockt und nächste Woche starten wird. So. Was glaubst du?
Naja, also wenn du jetzt 10-mal Spencer Rattler als Starting Quarterback ausprobiert hast und 10-mal als Verlierer vom Platz gehst, dann könnte man durchaus mal was anderes probieren.
Ja.
Punkt.
Kutsche fordert also.
Ja, genau.
Dass Spencer Rattler gebencht wird. Ja.
Also, ne, ich habe jetzt gerade nochmal die Game Stats offen. Also die Seahawks gewinnen deutlich 44-13, aber die Saints haben 21 First Downs, die Seahawks 22. Total Yards, die Saints 284, die Seahawks 320. Also die Stats, ne, wenn man das Spiel jetzt nicht gesehen hätte oder nur nach diesen Stats geht, ne, sagt mir mal, wie das Spiel ausgegangen ist, dann wird man auf jeden Fall auf ein engeres Spiel tippen.
Stimmt. Auch nur ein Turnover auf jeder Seite. Beide kein Fourth Down verwandelt. Die Seahawks sogar noch schlechter bei dritten Down. Dritter und neun, drei von neun nur. Die Saints haben immerhin 5 geschafft. Na gut, 5 von 15 ist dann auch nicht statistisch wahrscheinlich. Ja, obwohl, ne, ist ziemlich gleich. Auch da. Allerdings, ja, haben die Seahawks waren 5-mal in der Red Zone und 4-mal haben sie gescored. Die Saints waren einmal in der, 3-mal in der Red Zone und haben 1-mal gescored. Die hatten sogar mehr Possession am Ende des Tages auch. Aber gut, in der zweiten Halbzeit haben die Seahawks, glaube ich, auch schon mal ein bisschen ihren zweiten Anzug spielen lassen. Ja, das war auf jeden Fall eine Demonstration. Ich glaube, viel müssen wir darüber nicht.
Na, ich zähle gerade mal durch, wie viele 0-3 Teams es in der NFL gibt. Also die Dolphins stehen bei 0-3, die Texans und die Titans hatten wir schon, stehen bei 0-3 und die Saints stehen bei 0-3. Also 4 Teams gibt es, die bislang noch nicht gewonnen haben.
Inklusive der Chiefs oder exklusive der Chiefs?
Das wissen wir jetzt gerade noch nicht,
Wenn wir jetzt reden, haben die Chiefs noch kein Spiel gewonnen.
Ja, das stimmt. Dann stand jetzt sind es 5 Teams, die noch nicht gewonnen haben. 6, die Giants haben auch noch nicht gewonnen.
Ja.
6.
Schön zwei, das 0 und 2 Duell nachher. Ja.
Ja, aber halten wir fest, morgen früh, wenn ihr das hier hört, werden es 5 Teams sein, die 3-mal verloren haben.
Gut, um
weiter
den Sack zuzumachen dieser Division, dann machen wir das so, wie du das eben schon gefordert hast. Bleiben wir in der Division, bleiben in der NFC West, also Seattle, zumindest was Seattle angeht, damit auf 2-1 gegangen. Das andere Spiel war ein direktes Duell zwischen den beide ungeschlagenen Teams San Francisco und Arizona. Und das war natürlich wie erwartet ein richtiges Punkte-Festival. Ein Kracher schlechthin. Wie ist es ausgegangen, Kutsche?
Ein Nailbiter. 16-15 für die San Francisco 49ers. Mit auslaufender Uhr. Eddie Pinheiro, der Kicker. Wurde man nicht geblockt. Gleich bei dem Spiel, über das wir sprechen, gab es auch ein Field Goal kurz vor Schluss. Wurde auch nicht geblockt. Übrigens, ich habe nochmal nachgezählt, 5 geblockte Field Goals am Sonntag. 2 wurden für einen Touchdown dann zurückgetragen. Schon krass, oder? 5 geblockte Field Goals.
Ja, schon krass.
Ja. Ja, und Mac Jones, ne, zweites Spiel als Vertretung von Brock Purdy, zweiter Sieg, hat er alles bei den Jaguars gelernt letzte Saison. Da ist er so gereift, weißt du?
Ja. Hättest du dich gefreut, wenn er ihn behalten hätte?
Nein, wir haben ja den überragenden Trevor Lawrence. Ricky Pearsall wieder stark, ne, mit 8 gefangenen Bällen, über 100 Yards, der hat so seine Breakout-Season. Vielleicht hätte er es schon letztes Jahr gehabt, wäre er nicht angeschossen worden.
Gut möglich. Sommer. Aber jetzt fehlen ja auch noch Ayuk. Ist natürlich viel Augenmerk auf ihn gerichtet. Ja, man muss ja sagen, also ich meine, das war wirklich ein krasses Spiel. Wenig Offense könnte man auch festhalten. Also 6-3 zur Halbzeit für die 49ers. Da muss man erwähnen, gab es auch auf beiden Seiten zwei Verletzungen. James Conner, das sah gar nicht gut aus, irgendwie mit seinem Bein.
Ja, das sieht eher wie Season-Ending aus.
Sah Season-Ending-mäßig aus. Er wurde also beide Mannschaften oder besonders die Cardinals alle auf dem Platz, als er mit dem Kart runtergefahren wurde. Das sah nicht gut aus, auf jeden Fall. Nick Bosa hat sich auch verletzt, musste auch raus, schon in der ersten Halbzeit. Da hat den 49ers dann natürlich auch gefehlt. Dann hat sich Mac Jones auch nochmal verletzt. Das fand ich auch eine ganz lustige Serie. Also wie der ist da so rumgehumpelt auf dem Platz und musste bei einem Play irgendwie so ein Handoff machen. Und den, weil er da nicht hinkam, weil seine Beine ihn nicht so schnell getragen haben, musste er dann hechten, damit er irgendwie McCaffrey noch den Ball in die Hand drückt. Das hat das Ganze dann auch, ja, das Play nicht wirklich gut enden lassen. Auf jeden Fall haben sie da in der Situation den Touchdown nicht geschafft, der theoretisch möglich gewesen wäre, weil da waren sie an der, also ich weiß gar nicht, wie der Versuch es war, aber Goal to go und wurden dann dementsprechend gestoppt. Also da musste man auch schon Sorge haben, dass Mac Jones auch noch raus muss. Ich weiß gar nicht, der dritte Quarterback der 49ers, der dann noch möglich gewesen wäre, der hat noch nicht einen einzigen Start oder sogar Snap in der NFL gespielt. Ich weiß gar nicht, wer ist denn der dritte Quarterback hinter
Jones? Ich habe das vorhin gesehen. Ich glaube, Martinez oder so heißt der. Ich habe den auch noch nie gehört.
Ja.
Hast du es auf Taste? Ich habe vorhin gesehen, also es gab so eine ganz schöne Grafik, also weil ja irgendwie 5 Backup-Quarterbacks heute gespielt haben. Wer denn eigentlich die Backups der Backups sind? so ein großartiger wie Josh Johnson zum Beispiel tauchte da auf. Und ich glaube, hier, wie heißt er? Riddle, wie heißt er nochmal? Der bei den Falcons war Riddler. Wie heißt er?
Rattler, ja. Oder was?
Nee.
Spencer Rattler. Achso, der
hier. Der
Haney,
bei den Falcons
nicht, oder nicht Haney?
Nee, der bei den Falcons war nicht Spencer Riddler, sondern Desmond Ridder.
Ach so
jetzt habe ich
ja.
Desmond Ridder tauchte da auf und bei den 49ers tauchte einer auf, den Namen habe ich noch nie gehört. Ich glaube Martinez oder so, oder Gonzalez, also irgend sowas. Anderle, weißt du.
Das finden wir nochmal raus. Ah ja, auf jeden Fall.
49ers unbesiegt weiterhin.
49ers unbesiegt, man muss erwähnen, dann ging es plötzlich mal ganz kurz gegen die Post ab, auf der einen plötzlichen Touchdown von Juszczyk. Dann gleich eine Antwort von den Cardinals, Terry McBride mit dem Touchdown, da stand es mal 13-13. Dann hatten die 49ers wieder den Ball und die Defense der Cardinals, die auch ja ziemlich gut gespielt hat eigentlich, hat für ein Safety gesorgt. Das war dann am Ende das 15-13 für die Cardinals. Und dann hast du gedacht, ja okay, bring die Cardinals jetzt mal nach Hause, weil sie haben ja dann, kriegst du ja auch wieder den Ball nochmal nach dem Safety. Und ich fand so ein Thema heute auf jeden Fall für die Cardinals, das war bitter, waren diverse Drops. Also du konntest eigentlich Kyler Murray nicht unbedingt einen Vorwurf machen. Harrison Jr. hatte einen fiesen Drop kurz nach der Halbzeit. Da hat er auch so einen heftigen Drop. Und jetzt am Ende, wie gesagt, hatten sie auch nochmal im letzten Drive einen Drop, der eventuell verhindert hätte, dass die 49ers überhaupt nochmal in Ballbesitz kommen. Das ist dann allerdings doch passiert und wie du schon einleitend sagtest, Eddie Pinheiro, der frisch verpflichtet wurde vor dem letzten Spiel, mit dem Game-Winning Field Goal zum 16-15 mit auslaufender Zeit.
Also Kyler Murray holt mich auch in dieser Saison irgendwie nicht ab, muss ich ehrlich sagen.
Ja, er holt ihn nicht ab, aber ich meine, er hat, wie gesagt, diese Drops, das waren alles Dinge so zu entscheidenden Momenten, fand ich. Also ja, was soll ich dir sagen? Also ich, ja.
Schönes.
Was Schönes. Ich, ja, ein, zwei Drops weniger und ich glaube, die Cardinals hätten das Ding auf jeden Fall gewinnen können. Also ich will das jetzt, also würde das in diesem Fall nicht auf Kyler Murray schieben wollen, was sein Play angeht heute oder sein, was hätte bei rumkommen können. Also ich sehe das ein bisschen mehr an. Also Marvin Harrison Jr. finde ich ähnlich wie so ein Kyle Pitts auf eine Art, ist jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber auch noch nicht derjenige, den man vielleicht erwartet hat, dass Marvin Harrison Jr. wird, oder? Als Receiver. Bis jetzt in seiner ersten und ein Viertelsaison oder wie auch immer man es nennen will.
Ja.
Martinez heißt der andere Quarterback tatsächlich, ja. Von den 49ers.
Komm, lass weitermachen.
Komm, wir machen weiter. Ich finde das nicht gut, wenn du so hier rusht, weißt du? Du hast Zeit, du kannst ausschlafen, du hast nicht mehr diese frühe Reise nach Berlin, du musst dich mal ein bisschen, weißt du, die Leute da entspannen. Draußen wollen auch von den Spielen noch ein bisschen was hören, für diese, also, ne, was da unsere Takeaways
sind. Wir haben jetzt das Wichtigste für euch zusammengefasst, dieses Spiels. Ja.
Gut, ich finde das nicht fair. Ich finde das.
Beschwert sich Lennox wieder morgen, oder was?
Ja.
Papa, ihr habt viel zu wenig über die Cardinals gesprochen.
Genau.
Ja.
Gut. Dann gehen wir weiter, wie befohlen. Bears, Cowboys, Cowboys, Bears. Die Cowboys zu Gast bei den Bears. Und die Bears gegen ihren alten Headcoach-Überfluss, der jetzt der Defensive Coordinator bei den Cowboys ist. Man hat das Gefühl, die waren besonders motiviert. Also die Bears schlagen die Cowboys 31-14. CeeDee Lamb sich früh verletzt, aber man muss in diesem Spiel zumindest mal sagen, Caleb Williams, also so gut habe ich ihn selten gesehen und die ganze Bears Offense eigentlich auch.
Ja, also das war eins der besten NFL-Spiele bislang von Caleb Williams mit 4 Touchdown-Pässen. Der sah richtig aus wie ein Leader. Der hat mir richtig gut gefallen. Also vielleicht war es sogar das beste Spiel von Caleb Williams bisher in der NFL. Ich weiß nicht, alle Bears-Spiele im Kopf mit ihm, aber es war, vielleicht können wir uns einigen, es war ein Top-5-Auftritt von Caleb Williams.
Top-5-Auftritt, ja.
Ja, das ist unverfänglich.
Ein Rating von 142, also ziemlich gut, 19 von 28 für knapp 300 Yards, 4 Touchdowns, du hast angesprochen, kein Sack, muss man auch mal erwähnen, also gerade was ihn angeht oder die Bears an sich, also die haben nicht einen Sack kassiert, was auf der anderen Seite auch viel über Dallas sagt, vielleicht, wir wissen alle, Micah Parsons ist da weggegangen und die haben es heute irgendwie wenig geschafft, bis gar nicht, also Tom Brady sagte irgendwann, so viel Zeit wie Caleb Williams heute hier hat, das hätte ich mir auch in meinen Spielen gewünscht. Also die haben ihn ziemlich gut beschützt, beziehungsweise Dallas hat es überhaupt nicht geschafft, wirklich Druck auf ihn auszuüben.
Ja, und er hat die Bälle so gut verteilt, finde ich. Also Luther Burden, Rome Odunze, DJ Moore, Cole Kmet, also alle haben einen Touchdown gefangen. Das meinte ich vorhin bei dem Raiders-Game. Also da hat Geno Smith halt immer auf Trey Tucker geworfen, ist ja auch okay. Aber Caleb hat die Bälle halt auch so gut verteilt, finde ich. Also jeder hat da irgendwie seinen Touchdown gefangen. So ein gutes Zeichen. Also dass er jetzt nicht nur mit einem Spieler gut funktioniert, sondern dass er streuen kann.
Ja, und Luther Burden, glaube ich, auch sein bestes Spiel als Bär gemacht, würde ich sagen. Hm. Was denn?
Als Bär.
Als Bär.
Ja, als sein bestes Spiel als Bär.
Ja. Hat sich verkleidet. Hat sich... Also 3 Receptions, 101 Yards, 1 Touchdown. Also.
Ich glaube, Rome Odunze hat bislang auch in jedem Spiel gescored. Also der ist auch richtig gut in seinem zweiten Jahr. Ist auch so ein Breakout-Kandidat wie Ricky Pearsall.
Genau, also nicht ganz verschweigen. Also Dak Prescott, 2 Interceptions, 1 Touchdown, 251 Yards, 31 von 40. Ich glaube, die meisten dieser Interceptions... Joe Milton hat am Ende, der kam dann auch noch rein, hat dann auch noch eine Interception geworfen. Also 3 Interceptions, ich glaube, es waren alles 3 Interceptions im 4. Viertel. Was man nicht unerwähnt lassen darf, ist natürlich, dass CeeDee Lamb sich verletzt hat, schon in der ersten Halbzeit oder im ersten Viertel nochmal versucht hat, wieder reinzukommen, es dann aber nicht durchziehen konnte und dann ja dementsprechend der Dallas Offense natürlich gefehlt hat. Überraschenderweise hat dann Jake Ferguson 13 Receptions gehabt. 13 für 82, das war auf jeden Fall der Top-Performer, was die Wide Receiver angeht und kein George Pickens, der hatte allerdings einen Touchdown. Ich habe ihn ja vorhin ein bisschen geweint, dass er nicht mehr bei den Steelers ist, aber gut.
Du hast ja vorhin schon gesagt, die Cowboys jetzt zu Hause gegen die Packers, nächste Woche Sunday Night. Was meinst du, wie wird der Parsons da empfangen? Also wird er richtig doll ausgebuht oder bekommt er Applaus?
Also, ich meine, am Ende des Tages haben die Cowboys ihn ja getradet. Also, wenn sie ihm mehr Geld gezahlt hätten, dann wäre er sicherlich jetzt noch da. Also von daher ist es ja nicht seine Entscheidung am Ende gewesen. Ich schätze mal schon, dass sie ihn ausbuhen werden. Aber sagen wir mal so, wenn der jetzt irgendwie Dak Prescott 3-mal sackt oder sowas, dann vielleicht kriegt dann Jerry Jones auch ein paar Boos ab. Und wenn die Cowboys danach 1-3 sind, dann ja, wäre ich mal gespannt, wie die Crowd reagiert.
Ja, Cowboys auf jeden Fall, das war ja irgendwie zu erwarten, aber irgendwie eine Enttäuschung, mal wieder.
Ja, vor allen Dingen defensiv, ne? Also nicht wirklich ein Mittel gefunden gegen die Bears heute und ja, Er hat den Angelmann hatte bei den Cowboys noch, also Javonte Williams, genau, hat er auch noch einen Fumble verloren.
Also ja, aber was so ein Lichtblick ist, finde ich, das haben wir letzte Woche auch schon thematisiert. Letztes Jahr war das Laufspiel der Cowboys ja eine Katastrophe. Das war bislang besser in dieser Saison und auch jetzt wieder 121 Rushing Yards. Also zumindest da haben sie sich verbessert, weil ich glaube, so die 100 Rushing Yards haben sie letzte Saison ganz selten nur geknackt. Also und jetzt gefühlt in jedem Spiel. Also immerhin, das läuft besser. Dafür ist Dak Prescott halt nicht gut drauf.
Ja. Gut. Dann haken wir das Spiel ab und kommen zu einem ja, Top-Spiel, fand ich, auf jeden Fall. Chargers gegen Broncos. Die Chargers auch mit der Chance 3-0 zu gehen und sind eines der Teams, die das geschafft haben. Ich weiß gar nicht, du hast ja eben aufgezählt, die Teams, die 0 und 3 sind. Wie viele gibt es denn jetzt, die 3 und 0 sind?
Überraschenderweise eigentlich in fast jeder Division. Also in der AFC East führen die Bills mit 3-0. In der, hast du das Ergebnis schon gesagt? Willst du es nochmal eben nennen?
Nee, 23-20 schlagen die Chargers. Ich habe ja schon gesagt, dass sie 3-0 sind. Also
ja, okay. Ja, okay. In der AFC West die Chargers vorne mit 3-0. Und in der AFC South die Colts vorne mit 3-0. Also in der AFC ist nur in der NFC North kein Team mit einem 3-0 Start. Und in der NFC sind die Eagles in der East vorne mit 3-0, die 49ers in der West mit 3-0 und in der South die Buccaneers mit 3-0 und auch da die North, die einzige Division, die kein 3-0-Team hat. Also 6 von 8 Divisions haben ein 3-0-Team. Und die Chargers das erste Mal seit 23 Jahren 3-0. Da hießen sie noch Chargers, logischerweise. Also bester Saisonstart.
Hä? Fast. Du meinst San Diego Chargers?
Jahrzehnt. Genau. Ja, genau. Ja. Was habe ich gesagt?
Da hießen sie noch Chargers, hast du gesagt.
Achso, ja, Entschuldigung.
Weißt du, wer Quarterback war damals bei den Chargers?
Philip Rivers bestimmt.
Nein.
Sondern?
Drew Brees. Geil, ne? Das war seine, ich glaube, einzige Saison da. Die haben dann damals einen super Start hingelegt, 3-0.
Mhm.
Und ein ganz lustiger Side-Fact, weil sie ja heute gegen Sean Payton gespielt haben, als Head Coach der Broncos, der ja seine besten, größten Erfolge bei den Saints mit Drew Brees als Quarterback gefeiert hat. Deswegen war diese Statistik, fand ich die ganz amüsant.
Ja, hast du recht. Najee Harris hat sich schwer verletzt, muss man auch noch sagen.
Muss man auch erwähnen, auf jeden Fall Najee Harris hat sich schwer verletzt. Und ja, was war das für ein Spiel? Also man könnte noch erwähnen, also auf jeden Fall nennen muss man auch, obwohl er auf der Verliererseite war am Ende des Tages, J.K. Dobbins, der letztes Jahr noch ein Charger war und auch eigentlich auch eine gute Saison gespielt hat, über 1000 Yards. Trotzdem haben ihn die Chargers gehen lassen. Er ist dann bei den Broncos gelandet. Beziehungsweise haben sie ihm, glaube ich, irgendeine Art von Tag verpasst. Aber so war es möglich, dass die Broncos ihm einen Vertrag anbieten konnten. Die Chargers hätten das matchen können, haben sie aber nicht und haben ihn dementsprechend einfach gehen lassen. Der hatte auf jeden Fall Bock, hat auch, ich muss mal gerade hier die Statistik mir angucken, immerhin 83 Yards bei 11 Carries und einen Touchdown gemacht. Najee Harris, hast du gesagt, hat sich verletzt, das ist natürlich bitter, sah auch nicht gut aus, wurde auch mit dem Kart runtergefahren. Also auch hier könnte man vermuten, dass er etwas länger ausfällt, wahrscheinlich. Besonders bitter, weil er ja auch schon in der Offseason die Verletzung am 4. 4th of July kassiert hat, da wenn in Amerika mit Feuerwerk hantiert wird, hat er sich eine Augenverletzung zugezogen in der Preseason. War dann rechtzeitig fit geworden, jetzt scheint es so, als könnte er länger fehlen. Was würdest du sagen? Also ich meine, das Spiel war ja auch auf Messerschneide die ganze Zeit, sowieso sehr low scoring, 10-7 zur Halbzeit. Dann haben die Chargers geführt, dann ja, haben die Broncos mal die Führung übernommen, sind 17-13 in Führung gegangen, 20-13 zwischenzeitlich. Und dann am Ende war es auch wieder ein Field Goal, was das ganze Ding entschieden hat, oder?
Von Dicker, dem Kicker. Ja, habe ich ja eben schon gesagt. Der hat einfach steil genug geschossen, damit das Field Goal drin ist und nicht geblockt wird. Ich wollte gerade mal gucken. Ich weiß nicht, hast du das griffbereit? Ich erinnere mich noch, Justin Herbert war, glaube ich, letzte Saison der Quarterback, der als allerletztes ein Interception geworfen hat. Hat er sich dieses Jahr schon eine geleistet?
Heute, ist ja, es? Hat er sich eine geleistet. Davor.
Ah, okay.
Müsste ich mal gucken. Kann ich eben mal gucken. Interceptions, das war seine. Ach nee, this game. Bis dahin hatte er noch keine, ja.
Naja, okay. Ja, also die Chargers, also ich habe da ein ganz gutes Gefühl. Die Chargers sind ja eigentlich auch schon seit Jahren gut, aber haben immer irgendwie in den wichtigen Spielen verloren, beziehungsweise haben Führung oft nochmal in kurioser Art und Weise noch wieder abgegeben und am Ende verloren. Aber mit Jim Harbaugh, jetzt in seinem zweiten Jahr, ist da auf jeden Fall eine gute Entwicklung zu sehen, finde ich. Die wirken sehr stabil, die Chargers. Und die haben halt auch noch Mario Hampton als Rookie Running Back. Der hat ja dann auch noch mehr Snaps bekommen, nachdem Harris raus musste, und hat das gut gemacht, finde ich. McConkey ist eine Wucht. Also die Chargers Defense ist gut, auch ohne Khalil Mack. Der fehlt ja auch verletzt. Sieht gut aus, die Chargers. Okay. Also stell dir das mal vor, nur ganz kurz noch, stell dir das mal vor, wir wissen es jetzt noch nicht, aber wenn die Chiefs heute verlieren, dann würden sie bei 0-3 stehen und die Chargers bei 3-0. Das ist wie mit den Texans und den Colts vorhin.
Ja.
Dann wären die Chargers schon 6 Siege voraus. Wird nicht passieren, weil die Chiefs gewinnen, aber finde ich krass.
Oha. Kutsche legt sich fest. Man muss aber sagen, du hast eben gesagt, ne, in den letzten Jahren waren die Chargers dafür bekannt, zumindest vor Harbaugh als Trainer, dass sie oft kurioserweise Spiele noch verloren haben. Das muss man jetzt im Moment also den Broncos auch so ein bisschen zuschustern, diesen Titel. Die haben letzte Woche mit dem Foul beim Field Goal Versuch der Colts denen noch eine zweite Chance eingeräumt. Und dann hat er den zweiten nämlich dann getroffen und damit haben die Colts die Broncos geschlagen. In diesem Spiel hier war es im letzten Drive, da stand es noch 20. Ah nee, da war der Touchdown. Vor dem Touchdown Drive, genau, zum Ausgleich zum 2020. Hufanga mit einem dummen Personal Foul, der den dann nochmal 15 Yards gekostet hat. Also, und den Drive so am Leben, beziehungsweise noch näher an die Endzone gebracht hat. Also, das war so ein bisschen eine ähnliche Situation, wo man dachte so, okay, die Broncos haben es eigentlich fast unter Kontrolle und können diesmal das Ding gewinnen und schaffen es dann nicht. Aus eigener Dummheit will ich jetzt nicht sagen, aber sich selbst in den Fuß geschossen, wie es so schön heißt, jetzt die letzten beiden Spiele eigentlich. Und Herbert auf der anderen Seite fand ich auch geil, also der Touchdown-Pass, ne, er war eigentlich schon mehr oder weniger halb gesackt, hat sich da nochmal losgerissen, also der hat echt auch Selbstvertrauen und man sieht, dass er auch wie mobil er sein kann und der Wille in ihm hat auf jeden Fall dafür gesorgt, dass er da halt nicht den Sack genommen hat, obwohl die ihn heute auch 5-mal gesackt haben, die Broncos darf man auch nicht vergessen, also wir haben durchaus auch performt, was die Defense angeht, aber die Chargers waren dann am Ende halt das kleine Müh besser.
Das kleine Müh, das Bekannte. Das kleine Müh. Na, da ist es ja wieder. Hallo, du kleines Müh.
Ja,
ein If ist ja immer.
Ein If ist ja immer, genau.
Ja. Naja, aber Chargers, also ne, Raiders jetzt 1-2, Denver 1-2. Chiefs im Optimalfall 1-2. Also die Chargers haben jetzt schon nach 3 Spielen 2 Siege ihren Division-Konkurrenten voraus.
Ja. Und auch krass, dass könnte man von einem Traumstart sprechen. Auch, dass du die ersten 3 Spiele gleich innerhalb der Division hast, ist ja auch was Besonderes.
Ja, und hast alle gewonnen. Also die Chargers sind im Rennen.
Sind sie im Rennen? Ja?
Die sind da, ja, die sind heiß dabei.
Sehr gut.
Overreaction. Chargers gewinnen den Super Bowl. Und Baker Mayfield wird MVP.
Obwohl er dann verliert, oder wie?
Das weiß ich nicht. MVP ist ja nur für die Regular
Season. Achso, ich dachte, du meintest Super Bowl MVP. Also.
Nee.
Baker Mayfield wird MVP. Ja. Na gut. Dann wird er sich noch ein bisschen steigern müssen. Was seine Stats angeht, würde ich sagen. Hast du denn, wenn du jetzt mal guckst, wir haben jetzt 3 Wochen hinter uns, fast. Wie gesagt, die Chiefs und Giants spielen heute Abend noch. Und morgen spielen dann die Detroit Lions gegen die Baltimore Ravens. Das ist natürlich auch ein Knallerspiel. Monday Night, beide 1-1. Wer gefällt dir denn?
Gibt es Frühstücksei Freitag, Dienstag?
Wer gefällt? Ich finde es, also das muss ich hier auch mal sagen. Das wollte ich dir eigentlich off-air sagen, aber dadurch, dass du immer fragst, ob es das gibt, bringst du mich immer in so eine Situation, dass ich mich rechtfertigen muss dafür, dass es das nicht gibt.
Okay, also wenn das so bei dir ankommt, dann entschuldige ich mich förmlich.
Nee, was soll das? Jetzt könnte ich könnte auch dich fragen, machst du ein Frühstücksei am Dienstag? Ach nee, Kutsche nicht? Ja, warum denn nicht? Könntest du doch mal machen.
Ja. Jetzt lass uns doch nicht streiten. Ich höre auf damit. Ist versprochen.
Ja.
Aber vielleicht möchtest du ja eins machen.
Auch möchten tue ich vieles. Aber ich wollte damit sagen, hast du nach jetzt drei gespielten Spielen, außer halt die zwei Spiele, die noch fehlen, hast du einen Favorit? Also wer gefällt dir am besten? Wer sieht für dich am besten aus?
AFC die Bills und in der NFC die Eagles. Und wenn das der Super Bowl werden würde, hätte ich nichts dagegen. Ich hätte derbe Bock, dass die Bills in den Super Bowl kommen. Ich finde, die haben es einfach verdient. Josh Allen hat es verdient und die Fans haben es vor allem auch verdient. Die verrücktesten Fans der NFL.
Okay.
Und du?
Also, ich würde sagen, ich würde mich freuen, weiß auch nicht warum, aber ich würde es den Chargers auf jeden Fall gönnen. Ich bin immer irgendwie schon ein leichter, kleiner Sympathisant der Chargers gewesen. Ich weiß gar nicht, warum eigentlich.
Aber das Stadion auch schon wieder eigentlich gehüllt in Orange, ne? Das war gefühlt wieder ein Auswärtsspiel für die Chargers.
Ja, war das so? Ich hatte das gar nicht so wahrgenommen.
Ja. Ganz viel Orange. Also fällt natürlich auch auf, logischerweise. Aber sehr viel Orange im SoFi Stadium.
Hm.
Also die Chargers und?
Ich möchte jetzt nicht die Eagles sagen für die NFC. Auch wenn sie heute verloren haben, würde ich die Rams nehmen. Das ist so ein LA Super Bowl in San Francisco.
San Francisco, das wäre die Höchststrafe für die 49ers, oder?
Für alle. Ja. Na gut, bevor wir jetzt hier ins Unendliche abdriften.
Sag mir nochmal zum Abschluss, du bist, nächste Woche starten ja die International Games, du bist in Dublin, ne?
Genau, das nächste Frühstücksei wird aus Dublin kommen, ja.
Das ist geil. Da erwarte ich Behind-the-Scenes-Berichte.
Ja, ich werde dir versuchen, davon zu berichten. Ich hoffe, ich werde in der Lage sein.
Als du irgendwo warst, hast du irgendeinen Quarterback beobachtet, der immer Rotkohl isst, oder wie war das?
Nee, das war Caleb Williams, der hat Weintrauben gegessen.
Ach so, ja so. Irgendwas Grünes halt. Ja. Was Grünes, Rundes.
Was Grünes, ne? Rotkohl. Was Grünes, Rundes. Ja, Kutsche.
Okay.
In diesem Sinne...
Ich habe Rosenkohl habe ich gesagt.
Nee, oder
habe ich
Rotkohl gesagt? Rotkohl gesagt.
Ach so, ja, guck mal, ich meinte Rosenkohl. Es ist einfach zu spät. Es ist 1.57 Uhr.
Das kleine Grüne.
Ja.
Rosenkohl, Rotkohl, das kleine Grüne. In diesem Sinne, esst ein bisschen Rotkohl diese Woche oder Rosenkohl, ist auf jeden Fall sehr gesund. Und dann hören wir uns spätestens, sage ich jetzt mal, am nächsten Montag wieder.
Jetzt machst du den Laden hier sehr schnell dicht. Bist du jetzt echt pissig?
Nein, aber wir sind schon wieder so lang.
Ach so, na gut. Schöne Woche euch allen.
Grüße gehen raus. Kevin Müller.
Und Thorsten.
Thorsten auf. Thorsten performt. Thorsten war auf Platz 1 über Nacht. Hat ihn heute verloren, den Topspot, aber ist auf jeden Fall im Rennen, im Aufstiegsrennen mit dabei.
Thorsten, willkommen.
Willkommen. Gut, bis dahin.
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao.
Hallo, hier ist Gregor vom Plauschangriff mit einem hörenswerten Hinweis für euch. Ghost of Yotei erscheint am 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Im Action-Adventure begleitet ihr Atsu auf eine spektakuläre emotionale Reise durch eine neue, offene Welt am nördlichen Rand Japans im 17. Jahrhundert, rund um den majestätischen Berg Yotei in Ezo, dem heutigen Hokkaido. Fans von Ghost of Tsushima kommen voll auf ihre Kosten bzw. bekommen sogar noch mehr. Ihr könnt die Open World komplett nach eurem Vorlieben erkunden. Von verschneiten Berghängen über Grasland bis hin zu Feldern voller Wildblumen. Und das Beste, auch das Kampfsystem wurde noch einmal weiterentwickelt. Ihr kämpft flüssig, könnt Waffen wie Doppelkatana, Sodachi, Kusarigama, Yari oder Schusswaffen im Kampf wechseln und trainiert mit verschiedenen Sensei, um sie zu meistern. Um das Spiel in Gänze genießen zu können, braucht ihr aber keinerlei Vorwissen. Ghost of Yotei ist keine Fortsetzung von Ghost of Tsushima, sondern ein eigenständiges Abenteuer mit eigener Geschichte, Charakteren und einer völlig neuen Welt. Von Grund auf für die PS5 entwickelt, nutzt das Spiel alle Features. Haptisches Feedback, adaptive Trigger, 3D-Audio, ultraschnelles Laden dank SSD und atemberaubende Grafik. Optimiert sogar noch für die PS5 Pro. Also, Ghost of Yotei ab dem 2. Oktober 2025 exklusiv für PS5. Alle Infos in den Shownotes.